Der Pull dieses Marktes ist riesig, unfassbar viele Leute probieren das auch zu machen und sind in den frühen Tagen. Und du musst, glaube ich, ein wirklich knallhartes Gewinner-Mindset haben, um halt da zu bleiben. Weil es können sich Dinge in 2, 3 Jahren können sich sehr ändern und dann warst du vielleicht mal eine kurze Zeit voraus, aber dann kommen halt andere, die irgendwie mehr Ehrgeiz haben, hungriger sind und mehr diesen Willen haben, das halt zu machen.
Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute eine neue Folge im neuen Jahr 2024. Passend eigentlich zum Thema KI, Robotik, Automation, habe ich heute einen Gründer da, der aus Hamburg kommt mit seinem Unternehmen, auch gebürtiger Hamburger ist, wie ich gerade erfahren habe, und die sich darauf spezialisiert haben, sozusagen den Menschen in der Küche nicht zu ersetzen, aber zu unterstützen und quasi automatisiert Gerichte zu erstellen, nämlich einen Küchenroboter entwickelt, der eigentlich komplett von, ich sag mal, der Zubereitung bis zum Servieren alles macht. Und ich bin super gespannt. Ich habe heute bei mir den Gründer von Good Bites, Hendrik Susemihl, im Podcast. Und Hendrik, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Moin, ja, schön, dass ich hier sein kann. Dankeschön.
Ja, erstmal so grundsätzlich, wir haben gerade vorher drüber gesprochen, du hattest mal irgendwie vor, Musiker zu werden und dann kamst du anscheinend irgendwie auf die Idee, einen Küchenroboter zu bauen. Jetzt musst du mal ganz kurz erklären, wie es dazu kam und wie man auf so eine Idee kommt, weil das ist ja, ich sag mal, heute nicht mehr so abstrakt, wenn man sieht, was gerade so in der Welt passiert, aber vor 5 Jahren hättest du gedacht, was ist da nicht richtig? Also deswegen, erzähl mal, wie das dazu kam und wie du auf diesen Trichter gekommen bist.
Ja, also von der Idee, Musiker zu werden, dahin ist ein paar Jahre dazwischen. Deswegen fange ich einfach mal ungefähr da an. Also ich war immer ein wahnsinnig technikbegeisterter Mensch und für mich war auch damals schon so in der Schulzeit immer so ein bisschen Leidenschaft Musik und Faszination Technik. Das war so damals meine Entscheidung, welcher Weg wird's. Wie man sieht, ist es dann halt die Technologie geworden. Habe Ingenieurwesen studiert, in Hamburg auch an der Technischen Universität. Habe sehr früh dann auch den Weg in das Fachfeld Robotik gefunden. Habe damals meine Bachelorarbeit schon geschrieben. Von da aus ging es irgendwie dann so, wie man es häufig im Leben kennt, eins zum anderen, ohne irgendwie wirklich jetzt eine genaue Planung dahinter zu haben. Bin dann eine ganze Weile beim Fraunhofer-Institut gewesen, habe da fast 7 Jahre lang gearbeitet, selber mitentwickelt, später halt Teams mitgeleitet und einen ganzen Bereich aufgebaut. Und wir haben damals so ein bisschen die unübliche Robotik auch schon gemacht. Also nicht das, was man vielleicht irgendwie so aus der Fabrik kennt, an einer starren Produktionslinie Dinge halt machen, sondern wie kriegt man Roboter in Bereiche, wo sie bisher noch nicht sind? Wie kriegt man sie nah an Menschen ran? Wir haben uns Standort Hamburg typisch halt damals sehr viel mit Luftfahrt auseinandergesetzt. Also haben quasi vor den Toren Airbuses geschaut, wie kann man eigentlich Flugzeugproduktion automatisieren, die Innenräume ausstatten, so Kabinenverkleidung, Sitze und also etwas, was dort gemacht werden muss. Genau, habe da dann meinen Doktor gemacht, bin dann eine Zeit lang in die Schweiz gegangen, habe da für ein mittelständisches Unternehmen so auch an innovativer, kollaborativer Robotik mitgearbeitet und daraus hat sich wieder das nächste ergeben, bin dann in eine Gründung mit reingekommen, war CTO von Neuro Robotics 2 Jahre und wir haben uns da vor allem wirklich mit so den Themen, wie kann ich auch die gesamte Sinneswelt in die zusammen auch mit KI in Roboter bringen. Also wie schaffe ich es, Maschinen beizubringen, dass sie auf einmal sehen, hören, fühlen, gleichzeitig können und wirklich Umgebung verstehen, sodass halt auch gerade eben Welten möglich werden, die halt nicht nur die Fabrik sind, sondern halt so tagtäglich unterstützen, ob es jetzt der medizinische Bereich ist, der Pflegebereich, all das, wo halt Roboter Aufgaben übernehmen können, wo aber halt das Umfeld einfach super komplex ist. Und genau, das habe ich gut 2 Jahre gemacht. Und dann ist eigentlich so der Moment auch entstanden, der mich dann dazu gebracht hat, zu sagen, so jetzt müssen wir Roboter mal kochen beibringen. Ich habe so mitten in der Pandemie habe ich angefangen, mich sehr, sehr stark mit meiner eigenen Ernährung zu beschäftigen. Habe das Ganze sehr stark umgestellt, mich viel mit pflanzlicher Ernährung und so wirklich modernen Ernährungsformen beschäftigt. Auch sehr getrieben durch ein bisschen Gesundheitsgeschichte meines Vaters, der auch schon viele Leiden und Probleme mit seines Herzens hatte. Und so haben wir generell einfach sowohl meine Frau als auch wir halt einfach angefangen, uns besser zu ernähren, zu interessieren. Und auf der gleichen Seite war ich dann halt in einer Rolle, wo ich ganz viel durch Deutschland, viel durch die Welt gereist bin, mich viel irgendwie von Lieferküchen und Ähnlichem ernähren musste und das hat irgendwie nicht mehr zusammengepasst. Und da war irgendwie so ein Clash aus dem, wie will ich denn essen und was ist dann halt draußen möglich? Und das hat dann überhaupt dazu geführt, dass man erstmal drüber nachdenkt, wie diese Welt eigentlich funktioniert und warum es dann so schwierig ist, überhaupt gutes, frisches Essen, nicht nur, wenn ich es irgendwie um 9 Uhr abends brauche, zuzubereiten, sondern auch das Wissen darüber zu haben, wie ich das halt mache. Und daraus ist dann irgendwann so über ein paar ruhige Wochen Weihnachten dann so irgendwann dieser Klickmoment entstanden, wie diese 2 Dinge doch auf einmal sehr zusammenpassen. Also all das, was ich jetzt so dann bis dahin so über 12 Jahre lang gemacht habe, plus halt dann diese neue Passion einfach irgendwie in der Ernährungswelt erstmal für mich persönlich was besser zu machen, aber dadurch halt erkannt, ich kann es auch für viele andere besser machen. Und indem wir halt Dinge zusammenbringen, die jetzt offensichtlich erstmal nicht zusammenpassen, dann Essen und Kulinarik ist was unfassbar Persönliches, es ist eine unheimlich romantische Welt und irgendwie Roboter, Technik, KI wirkt halt unglaublich rational, kühl und irgendwie technisch. Genau. Und das ist eigentlich so ein bisschen unsere Mission, dass wir halt diese Bridge zwischen diesen beiden Welten halt schlagen.
Jetzt erzählst du das so, als wenn das ganz normal wäre, ein Unternehmen zu gründen, Roboter zu bauen und dann quasi einfach mal so zu starten, Geld einzusammeln, loszulegen. Das ist ja doch nicht ganz so normal. Also wir haben ja in Deutschland eigentlich eher so eine Angestelltenmentalität. Jetzt hast du ja auch promoviert, bist du diesen akademischen Weg gegangen und so weiter. Und dann fragt man sich schon, wie kommt man auf die Idee jetzt neben, okay, ich habe so das Thema Ernährung und will da was besser machen, aber es ist ja doch was, viele Menschen haben Ideen und haben vielleicht die Vorstellung, irgendwie mal was zu gründen. Trotzdem machen es ja die wenigsten. Wie kam es denn konkret dazu, dass du wirklich gesagt hast, hey, ich beschäftige mich damit wirklich und leg jetzt auch los? Also wie waren so die ersten Schritte?
Ja, also absolut. Wenn man den Weg sich mal anguckt, dann ist der total traditionell und ganz klassisch. Also gerade so der ganze Weg über Promotion, so die ersten Jobs, die man gemacht hat, so völlig das Gegenteil von dem, was ich jetzt mache. Das Eigentliche, was dazu geführt hat, war tatsächlich Rolle davor als CTO, wo ich halt die Chance hatte, sowas halt mitzuerleben, eigentlich quasi wie als Gründer, halt selber aber noch nicht in diesen Schritt halt machen zu müssen, jetzt geht man ins Risiko, jetzt setzt man alles auf diese Karte, aber trotzdem von null an alles bauen zu können. Und habe halt direkt damals mit unserem CEO wirklich von null an die ersten Teammitglieder gesucht, alles aufgebaut, was für die Firma notwendig war, wirklich von welche Leute brauchen wir, mit welcher Strategie starten wir, wie bauen wir überhaupt die ganze Infrastruktur auf, also wirklich aus nichts mit einfachen Mitteln halt schnell was machen, in Fundraising-Prozessen irgendwie mit unterstützt und irgendwann war dann halt auch, als diese Idee halt kam und mich das Ganze nicht mehr losgelassen hat und ich dann halt wirklich nachts nicht schlafen konnte mit dieser Faszination der Idee, war ich so tief halt schon drin, dass auf einmal diese Idee, naja, so schwierig ist Gründen ja erstmal eigentlich gar nicht, von dem, was ich jetzt halt lernen durfte. Also ich hatte so 2 Jahre halt so wirklich einmal, ich kann reingucken, ich habe sehr viele Schritte schon gesehen und ich habe einen ziemlich guten Plan, was ich jetzt die erste Zeit halt machen muss. Trotzdem, wenn ich wieder zurückblicke, genau an diese Zeit, wo ich mich entschieden habe, bis so das erste halbe Jahr, bis es so langsam halt losging dazwischen, so rückwirkend ist das wirklich auf einmal so ein Scheuklappenmodus, den man aufgesetzt hat. Man hat irgendwie einfach aus Wille, ich will das jetzt tun und jetzt ist die perfekte Zeit dafür. Ich glaube, das funktioniert. Wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie im Leben. Hat man einfach irgendwie angefangen. Und tatsächlich haben wir auch damals mit dem Ganzen gestartet, mit wirklich nicht so einer richtigen Strategie, wie lernen wir dann Leute eigentlich aus der Branche kennen. Und es ist schwierig zu sagen, wie ist man diesen Tunnelmodus bekommen. Also ich glaube, einerseits die Angst war halt schon mal abgebaut, dass es nicht so schlimm ist. Und zweitens war halt einfach die Faszination und der Wille so stark, das halt zu machen, dass man einfach angefangen hat. Und ich erinnere mich so an viele Momente, wo man dann zu Hause auf seinem Balkon sitzt und einfach irgendwelche Gastronomen per LinkedIn anschreibt oder versucht anzurufen und die mal irgendwie ans Telefon kriegt, um denen mal so ein bisschen zu erzählen, was man machen möchte. Aber so wirklich noch eigentlich gar keinen Plan hat, außer halt vielleicht die technische Idee im Hintergrund. Also es war schon eine sehr, sehr spezielle Phase, dieses halbe Jahr.
Und wie ging's dann los? Weil ihr habt ja ein Produkt, was du entwickeln musst. Du musst es dann bauen. Du musst es auch noch irgendwie auf ein Niveau kriegen, dass es funktioniert ohne Fehler und dann auch beim Kunden eingesetzt werden kann. Das ist ja, gerade wenn wir irgendwie so über Tech-Unternehmen sprechen und das jetzt nicht nur Software ist oder eine Dienstleistung, da hängt ja bei einem produzierenden Unternehmen immer doch eine ganze Menge hinter am Ende des Tages. Und man muss ja in dem Moment, wo man gründet, das ja auch alles bedenken. Ist ja nicht so, man hat eine Idee, stellt die vor und morgen gibt's das Produkt, sondern das ist ja doch ein langer Zyklus, der im Vorlauf stattfindet. Wie waren so die ersten konkreten Schritte? Also du hast schon erzählt, du hast dann Gastronomen angeschrieben, um mal zu hören wahrscheinlich, ob überhaupt Bedarf da ist, aber wie, es ist ja was Neues sozusagen, was es ja so vor in der Form wahrscheinlich nicht so richtig gab. Also ich hab gesehen, es gab so 1-2 Konkurrenzunternehmen, die schon so 2-3 Jahre da auch irgendwie unterwegs sind, aber nicht so wirklich, also man findet jetzt nicht wirklich viel über einen, ich sag mal, Roboter, der Gerichte zubereitet, außer vielleicht irgendwie so den Pizza-Automaten, den man von früher kennt, aber sonst ist da nicht so wirklich viel drumrum. Das ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes, was ihr da macht.
Ja, du findest nicht wahnsinnig viel noch zu der Zeit. Es gab natürlich immer ein bisschen Inspiration und es gibt auch so einzelne Küchengeräte, die nicht wirklich irgendwie bekannt sind, wo man sich einfach ein bisschen Technik mal abgucken konnte und die einfach so geholfen haben, so beim Shapen der Grundidee, was man machen möchte. Aber stimmt schon. Also es ist was anderes, als wenn ich jetzt einfach einen Software-Service mache, den ich irgendwie innerhalb von weniger Zeit mal als kurzen Prototyp aufbauen kann und dann kann ich damit eigentlich direkt auch schon launchen und mit den ersten Kasten, wenn man halt was ausprobieren. Das ist halt ein bisschen anders. Wir haben damals nach so dieser Vorgründungsphase, wo wir halt erstmal Leute kennenlernen, Netzwerk aufbauen, analysieren, wie funktioniert's, probieren ganz viel selber in Küchen reinzukommen, weil das halt ein wahnsinnig operatives Spiel ist dahinter. Die Technik kann super toll sein, wenn sie nicht operativ zu dem passt, was die Leute da machen, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Deswegen haben wir echt viel probiert, einfach das mitzuerleben. Wir haben uns in Burgerküchen irgendwie mit reingestellt, in Großküchen und alles, was irgendwie nur halt ging. Und dann war irgendwann der Punkt, wir haben von der Hamburger Stadt, haben wir halt ein Förderprogramm beantragt, das auch bekommen, so dass wir halt ein bisschen auch neben Eigenkapital halt noch ein bisschen was hatten, um halt wirklich auch in Hardware zu gehen. Und haben dann halt wirklich so low cost, wie es nur geht, den ersten Prototypen aufgebaut. Also haben viel aus unserem alten Netzwerk gezerrt, dass wir einfach Roboterhersteller anrufen konnten und sagen konnten, hey, wir brauchen mal irgendwie ein System als Leihgabe, stellt uns das mal umsonst hin, haben das Gleiche mit Küchengerätherstellern geschafft und haben wirklich probiert, uns alles irgendwie zusammenzuleihen. Und was halt nicht ging, was wir halt selber bauen mussten, das war entweder, es war nicht relevant für das System, deswegen haben wir uns Holzlatten geholt und quasi aller Baumarktstil. Unsere erste Kühlschrankhalterung waren wirklich irgendwie 10 Holzlatten und dann waren da die einzelnen Lebensmittelbehälter halt drin. Und da, wo es halt wichtig war, wo wir halt wirklich irgendwelche Dinge entwickelt haben, haben wir halt entweder dann das Geld da investiert und haben dann irgendwelche speziellen Edelstahlcontainer uns machen lassen. Oder haben als einer unserer allerersten Investitionen haben uns 3D-Drucker geholt und haben daran gearbeitet, wie kriegen wir 3D-Druckteile food-graded. Also wie können wir die Lebensmittelsicherheit machen, indem wir so eigene Beschichtungsverfahren uns ausgedacht haben. Und dann haben wir eigentlich die gesamte Maschine 3D gedruckt dahinter. So, die hätten nicht länger als ein halbes Jahr gehalten. Ja. War aber auch egal, weil man musste nur zeigen, dass es funktioniert. Es ging wirklich nur darum, den ersten Prototypen zu bauen und dann eben auch selber so seinen Proof of Concept zu haben und damit natürlich dann auch ins Fundraising zu gehen. Und das hat dann tatsächlich so, August war damals unser Gründungsstart, da haben wir angefangen, wirklich in Hardware, 21, genau. Da haben wir angefangen, dann wirklich so in Hardwareentwicklung zu gehen. Und 3 Monate später war der erste komplette Prototyp halt fertig. Also wir hatten die gesamte Bedienoberfläche, wie man Rezepturen eingeben kann, die Basissteuerung-Logik, die wir dahinter uns ausgedacht haben, kleinen Ablauf, wo wir halt ganz einfache Gerichte, unsere allerersten Gerichte waren immer Penne Arrabbiata, so ganz, ganz simpel, mussten wir noch nicht viel kulinarisches Wissen mitbringen. Das haben wir uns dann dazu geholt später, als wir dann uns wirklich Leute aus der Branche halt dazu auch leisten konnten. Und genau, ab da ging dann halt ungefähr so November ging dann wirklich das Fundraising los und Anfang des Jahres, Januar oder Februar, haben wir dann unsere erste Seed-Finanzierung mit Venture Capital auch geschlossen. Also war eine relativ kurze und intensive Zeit, wirklich von jetzt setzen wir es wirklich um, es funktioniert. Es war eine sehr kurze und erfolgreiche Fundraising-Zeit, haben super coole Investoren aus Hamburg gefunden, Oyster Bay, die seitdem bei uns eben auch in der Series A noch mitgegangen sind, haben ein sehr schönes Verhältnis mit ihnen gemeinsam und ab da ging es dann halt wirklich los. Ab da konnten wir wirklich anfangen, dann eigene Büroflächen mieten, Personen aufbauen. Und damals haben wir das in einem Team von 5 Leuten gemacht. Also wir sind in Summe 3 Gründer und hatten 2 noch dabei, die auch von Tag 1 mit am Start waren, die wir auch schon eine ganze Weile kennen. Und hatten so eigentlich jede Disziplin, die man braucht, schon in diesem Team halt mit drin. Also Software, Elektronik, Hardware und konnten damit rundherum schon mal alles im ganz einfachen Stil halt bauen.
Aber seid ihr denn auch gestartet, ohne den ersten Kunden zu haben? Also wirklich erstmal, okay, das heißt erstmal noch gar nicht so Proof of Concept, brauchst der Markt? Also Anwendungsbeispiele, so von dem, was ich gefunden habe, wäre jetzt so Kantine oder, also vielleicht kannst du da auch ein bisschen was zu erzählen, weil am Ende ist es ja so, du hast ja, ersetzt ja, wenn man es jetzt böse sagen würde, den Koch sozusagen. Also du hast ein Gerät, was zwar bestückt werden muss mit Zutaten, aber was dann ja am Ende alles zubereitet, serviert und ja auch immer verfügbar ist und nicht schlafen muss, nicht essen muss, also natürlich auch Personalkosten am Ende einspart, aber es macht ja auch jetzt kein 3-Sterne-Menü, also noch nicht, das kann ja bestimmt auch nochmal kommen, wer weiß, du grinst schon, wie ich es aber da kannst du ja auch gerne was zu erzählen, wir haben auch vorhin über KI gesprochen, hier kommt ja tatsächlich mal was in die Richtung, wer weiß, wo es hingeht, ne? Aber das vielleicht du einfach mal so erzählst, was ist eigentlich so das Anwendungsbeispiel, weil ich stelle mir das mal schwierig vor, du hast ein neues Produkt und dann baust du das und dann stellst du fest, niemand will es kaufen, sozusagen, ne?
Klar, das ist so der Klassiker dahinter. Also wir hatten natürlich schon wahnsinnig viel Interesse und wahnsinnig viele Leute aufgebaut, die halt unglaublich interessiert waren, mit einem zu arbeiten, das einzusetzen, das schon. Aber man muss halt auch dazu sagen, es ist ein Hardware-Produkt, was halt jetzt nicht in einem halben Jahr dann bereit ist, dass man sofort irgendwo ins Feld wirft. Nicht, weil es nicht funktioniert, sondern weil einfach viele Themen berücksichtigt werden müssen, wie dass es wirklich hygienisch alles komplett fertig durchdacht ist, dass es abgenommen ist, dass du Themen wie Brandschutz und sowas wirklich ausgespielt hast dahinter. Das ist schon, bis du wirklich an diesem Stadium bist, halt doch ein bisschen aufwendiger. Und deswegen haben wir uns relativ schnell dazu entschieden, dass wir halt selber ein Lieferkonzept am Anfang betreiben, weil es einfacher ist, das unter Kontrolle erstmal zu haben, weil so eine Ghost Kitchen, die halt sich nur auf Lieferkonzept konzentrieren muss, sich nicht um viele andere Themen auch behördlich kümmern muss, die du halt in einem normalen Restaurant hast, sondern es ist halt ein sehr, sehr schlankes Konzept. Und wir konnten halt auch in den Systemen, während sie noch in der Entwicklung war, halt einfach auch nochmal Fehler tolerieren und damit halt lernen. Und haben dann in 22 haben wir ein eigenes Lieferkonzept aufgemacht, haben das damals aber niemandem erzählt, dass wir eigentlich eine Robotikfirma sind, sondern haben...
Das heißt, ihr habt Speisen geliefert, die von euren Automaten hergestellt worden sind?
Genau,
okay. Richtig. Und dann bei Lieferando verkauft?
Genau, wir haben es einfach bei Lieferando wissen lassen. Wir haben ein virtuelles Konzept, also das war halt ein Asian Fusion Konzept. Ja. Inzwischen weiß man auch, wie der Name war. Wir haben das lange nicht erzählt, weil das so ein bisschen auch... Das Besondere daran war, dass Leute nicht wussten, wer wir eigentlich sind. Das Ganze war damals halt ein modernes Asian Fusion Konzept, das hieß From Umami with Love. Und wir haben nichts an Marketing gemacht, sondern haben einfach ein Logo kreiert, eine ganz coole Story gemacht, eine coole Bandbreite an Rezepturen auf dem System entwickelt, die so als Rundreise durch Asien überall so die Signature Dishes mitgenommen hat, ein paar Thai, ein cooles Curry, Ramen, Pho-Suppen und ähnliches. Und haben es einfach ausprobiert und haben dann alles selber gemacht. Also saßen am Anfang auf dem Fahrrad, haben die Dinger mit ausgeliefert, haben in der Küche mitgearbeitet. Jeder unserer Mitarbeitenden, die wir zu der Zeit hatten, haben dann die Wochenendschicht mitgemacht, haben selber das Ding bedient, sich mit Kunden auseinandergesetzt, das Ganze sauber gemacht und halt wirklich selber den Schmerz zu spüren, was noch nicht gut läuft. Also wenn du halt dann irgendwie am dritten Sonntag um 11 Uhr abends deine Soßenpumpe reinigen musst und dann halt feststellst, so, das ist einfach noch nicht geil, dann hast du die Motivation, das zu ändern. Und wenn jemand anders das macht und dir sagt, das ist nicht geil, dann ist die einfach nicht so hoch. Und das hat auch unserem Team damals unfassbar geholfen, auch wirklich Gastro zu verstehen. Denn das war ja größtenteils ein Team aus Leuten, die aus dem Ingenieurwesen, aus der Technik kommen. Und wenn sie jetzt nicht mal irgendwie in der Studienzeit gekellnert haben oder irgendwo mitgeholfen haben, hatte keiner wirklich ein Verständnis davon, was halt Küche eigentlich bedeutet. Und ja, das hat ziemlich cool funktioniert. Wir haben nach einem halben Jahr dann von Lieferando eine Auszeichnung bekommen, dass wir unter den besten 15% aller deutschen Lieferrestaurants sind, weil einfach die Bewertung der Leute unfassbar hoch war. Ja. Und das war eigentlich auch das, was wir uns erhofft hatten. Natürlich war das nicht klar, dass das so erfolgreich läuft, aber wir wollten zeigen, dass das Essen, was da rauskommt, wirklich geil ist. Dass es halt nicht etwas ist, wir machen jetzt Kulinarik einfacher, damit sie automatisierbar ist, sondern wir imitieren wirklich die Schritte, die auch jemand im frisch manuellen Kochen halt durchführen würde. Also wir braten wirklich frisch an, wir löschen mit Soßen ab, wir können Röstaromen erzeugen und wir haben dann sogar Dinge gemacht, wie dass wir Rezepturen abhängig von der Entfernung der Kunden eingestellt haben. Sprich, wenn jemand 5 Kilometer weg gewohnt hat, hat er ein bisschen weiter unterkochte Pasta bekommen, als jemand, der nur 1 Kilometer weg wohnt. Weil wir wissen, der ist ja 20 Minuten unterwegs. Und wir haben direkt halt solche Tricks ausgespielt, die du halt auf einmal mit so einem System halt machen kannst, die vorher in der manuellen Küche völlig unmöglich wären.
Das ist total abgefahren, was du gerade erzählst. Und das heißt, betreibt ihr das noch, das weiterhin den Lieferdienst?
Wir haben das ein Jahr lang betrieben. Wir hatten von Anfang an noch nie das Ziel, wir wollen selber Küchen betreiben, weil das sind eigentlich 2 Unternehmen. Du hast einmal ein sehr, sehr operativ, lastig, heftiges Geschäft und eigentlich sind wir halt ein Technologieunternehmen, was halt Kochen als neues Werkzeug halt ermöglicht. Und das war für uns eine klare Testphase, die wir so lange machen, bis wir alles rausziehen, was wir machen. Wir haben eine Zeit selber ausgeliefert, dann haben wir die Lieferdienste liefern lassen und haben das so rum ausprobiert. Haben viel auch rumprobiert, wie kann man Speisen benennen, wie muss man eigentlich Dinge auszeichnen und labeln, wie sich Kundenverhalten verändern und haben halt wirklich einen guten Datenpool für uns aufgebaut. Und es hat natürlich auch sehr geholfen, dann auch richtige Kunden zu akquirieren, weil sie halt in dem Moment, wo sie sich das live mal angeschaut haben, auch verstanden haben, wir sind jetzt hier nicht in irgendeinem Tech-Labor, wir stehen hier in einer der erfolgreichsten Ghost Kitchen und das Ganze ist ein 30 Quadratmeter Raum, hier steht eine Maschine in der Mitte, ich habe ein paar Kühlschränke zum Nachladen, that's it, das ist das ganze Konzept gewesen.
Ja, krass. Wie viele verschiedene Rezepte habt ihr verkauft über den Lieferdienst?
Ich glaube, es waren nachher um so die 14 verschiedene Rezepturen plus ein paar Sides, die wir hatten. So von Bratreisen, Stir-Fries, Nudeln, Currys, Pho's, so. Und
alles mit der Maschine sozusagen. Ja, das ist halt, glaube ich, für den normalen Zuschauer oder Zuhörer, der das gerade hört, gar nicht so vorstellbar. Vielleicht kannst du nochmal erklären, wie das genau funktioniert in der Maschine, weil das super faszinierend ist. Also kann nur empfehlen, dass man sich mal bei YouTube das Video dazu anguckt. Das ist total krass, wenn man das sieht. Ja. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz in Worten, für die jetzt nicht sehen sozusagen, sondern nur hören, einmal erklären, wie geht das wirklich? Also wer bringt dann auch die Zutaten rein, in welcher Form müssen die reingebracht werden und wie ist eigentlich so der Prozess?
Also Video angucken auf jeden Fall, dann versteht man es sehr, sehr gut. Es bringt trotzdem noch nicht die Magie rüber, wenn man es wirklich live sieht. Also die meisten Leute sind einfach doch nochmal eine ganze Ecke mehr begeistert und umgehauen, wenn sie es live erleben und dann halt auch probieren können. Aber es funktioniert so, dass man mit wirklich der Zerlegung der Einzelzutaten im System anfängt. Also es ist nichts wirklich schon vorgekocht, vorbereitet. Man hat eine ganze Menge an verschiedenem geschnittenem Gemüse. Also was das System nicht macht, dass es selber halt irgendwas schneidet, wäscht und ähnliches. Das muss halt noch passieren. Wobei man da auch fairerweise sagen muss, häufig in der Gastronomie wird sowas dann auch nicht alles immer nur vor Ort gemacht, sondern dafür gibt es halt Frischschnittlieferanten, die dann halt früh morgens die Dinge einmal in großer Menge halt irgendwie schneiden, putzen und dann halt ins Restaurant halt schicken. Mhm. Genau sowas nutzt man dann halt beispielsweise auch bei uns. Man kann es aber auch selber vor Ort machen. Sprich, man hat diese typischen Gastronombehälter, die man vielleicht irgendwo schon mal im Buffet gesehen hat, diese Edelstahltröge. Mhm. Darin sind die ganzen einzelnen Zutaten halt eingepackt. Also ich habe in dem einen habe ich dann Karotten drin, im anderen habe ich dann irgendwie beispielsweise eine Udon-Nudel, im nächsten habe ich meine ganzen Soßenbestandteile, zum Beispiel irgendwie eine Gemüsebrühe, eine Sojasauce, eine Chilisauce und so weiter. Und wir packen das dann in einen Kühlschrank, relativ normal wie ein Kühlschrank sieht das aus, in so einzelne Slots. Und das System hat dann halt eine ganze Menge an Rezepturen angelernt. Das machen wir sehr viel in unseren Küchen, entwickeln halt Beispiele, können aber Kunden auch komplett selber machen. Also es ist wirklich so, dass man von null an sein eigenes Rezept bauen kann, auf Basis der Zutaten, die man halt drin hat. Und wenn dann halt eine Rezeptur gestartet wird, dann beginnt das System mit den Zutaten, die jetzt für den ersten Schritt benötigt werden, wirklich grammgenau sie abzuwiegen. Mhm. Also es gibt so kleine Vorportionierkörbe, da werden halt dann beispielsweise 30 Gramm Karottenmix, 20 Gramm Zwiebeln abgewogen. Die kommen in ein Behältnis, das wird auf eine Konditionsplatte gestellt und dann beginnt das Ganze halt je nachdem, ob ich das Ganze jetzt erwärme, ob ich es richtig scharf röste oder anbrate, das Ganze dann halt so 30 Sekunden, eine Minute halt zu braten. Dann wird der Topf wieder genommen, es wird eine Soße reingenommen, ich lösche also halt wirklich die Röstaromen, die sich so am Boden gebildet haben, lösche ich wieder ab, hole sie in die Soße rein, pack dann zum Beispiel einen Brokkoli oder eine Paprika halt mit rein, pack sie wieder auf die Platte, das Ganze gart wieder eine Minute, bis es halt durch ist und dann gibt es vielleicht noch einen dritten Schritt, wo dann halt noch irgendwie die Nudel oder noch irgendwas anderes halt mit reinkommt. Und sobald das fertig ist, das hat dann immer einen unserer Arme halt gemacht, kommt ein zweiter Arm, der auf der anderen Seite arbeitet, der packt das Ganze dann halt in auf einen Teller oder auf eine Schüssel, je nachdem, ob es to go oder halt vor Ort ist. Packt den dreckigen Topf auf ein Förderband, das fährt nach hinten, da sitzt ein kleiner Roboter, der neben einer Gastrospülmaschine steht und die Gastrospülmaschine automatisch ein- und ausräumt, sprich alles, was wir dreckig machen, wird automatisch einmal wieder durchgespült und vorne das System fängt dann an und packt beispielsweise noch Toppings auf die Gerichte. Also dann gibt es zum Beispiel noch Frühlingszwiebeln oder eingelegte Zwiebeln drauf.
Es sieht dann auch gut aus.
Es sieht auch gut aus, genau, und wir können halt nicht nur einfach Dinge irgendwie draufpacken, sondern wir können sie auch richtig platzieren. Das hat nicht nur so einen ästhetischen Grund, sondern man kennt ja diese typischen Salate oder Bowls, die man auch so im Ready-to-Eat irgendwo am Bahnhof, am Flughafen mitnehmen kann. Sowas können wir auch damit bauen. Also wenn jemand jetzt nicht gerade in dem Moment frisch und warmes Gericht halt haben möchte, dann kann man unser System quasi als Mini-Produktionsküche nutzen und kann sagen, jetzt bauen wir mal 100 Salate, die ich einfach schon mal in den Kühlschrank stelle und bereit habe. Und genau, und dann geht's halt aus dem System raus und das gibt zwei Arten. Entweder es gibt Konzepte, da haben wir halt so Theken, die dann halt noch an einen Betreiber oder eine Servicekraft übergeben werden, wo halt nicht der Gast selber mit dem System interagiert. Sprich, das System kann sogar hinten in der Küche stehen und ich sehe es gar nicht. Oder es steht einfach hinter einem normalen Tresen und die Person hat dann noch irgendwie nebenbei Getränke oder noch einen Kaffeeautomaten und kriegt dann das fertige Gericht aus dem System. Oder es gibt Varianten, da sind dann halt so Ausgabefächer, wo dann halt der Gast wirklich es sich komplett selber nehmen kann. Das ist dann gerade so für rund um die Uhr Betriebe, wenn es jetzt, wir haben jetzt beispielsweise in einem Krankenhaus von der Zeit gerade ein System gelauncht, da kann halt das medizinische Personal sich 24 Stunden dann wirklich frisches Essen holen. Und für den Gast ist es dann halt so, dass man entweder über sein Telefon oder über diese typischen Order-Terminals, wie ich sie auch bei McDonald's kenne, mein Gericht bestelle, kriege ich eine Bestellnummer, kann auf dem Display sehen, in Zubereitung, dauert noch so und so lange. Die Systeme sind immer extrem viel mit Glas gebaut, dass ich wirklich auch den ganzen Kochprozess halt nachvollziehen kann. Ich höre es leicht zischeln, ich sehe es dampfen, also ich verstehe wirklich, da wird nicht einfach in der Mikrowelle was warm gemacht, sondern ich kann wirklich den Prozess nachvollziehen. Und sobald es dann halt in seinem Fach bereitsteht, kann man sich einmal mit seinem QR-Code, den man dann bekommt, identifizieren und dann geht sein Fach aus und man kann sein Essen herausnehmen.
Ja, krass. Und das ist schon komplett einsatzfähig und wird schon von euch quasi an Kunden ausgeliefert.
Wir sind jetzt so knapp 3 Jahre inzwischen dabei, haben seit einem halben Jahr angefangen, so wirklich unsere Serienproduktion aufzubauen und momentan sind wir dabei, jeden Monat ein System in Deutschland zu platzieren.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt mittlerweile?
Wir sind jetzt um die 55 Leute, bauen Stück für Stück jeden Monat kommen neue dazu, werden zeitnah auf 70, 80 Leute wachsen.
Plan ist bis Ende auf 90, Ende des Jahres, glaube ich, hätte ich gesehen.
Genau.
Ja, krass. Also hört sich auf jeden Fall mega spannend an und wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, wo die Anwendungsbeispiele sind, ist das ja wirklich sehr, sehr vielfältig einsetzbar und gar nicht nur für eine Industrieküche oder eine Kantine, sondern kannst du
überhaupt nicht. Also da denken sehr viele zuerst dran, weil sie einfach diesen Nebenzeiten, wenn halt normalerweise Kantinen geschlossen haben, im Kopf haben oder auch Dreischichtbetriebe, wo mitten in der Nacht halt Betrieb ist. Aber tatsächlich das, was wir hier lösen, ist, dass wir einfach Personal unterstützen und die Gastro ist einfach wahnsinnig geplagt seit der Corona-Krise und eigentlich auch schon davor.
Mit Personal,
ne? Mit Personal, genau. Und was wir eigentlich auch für uns erkannt haben, es geht gar nicht darum, Konzepte bedienen zu können, die vorher nicht unbedingt möglich waren und da jetzt Systeme hinstellen, die jetzt irgendwie völlig alleine das machen können, sondern es geht vor allem darum, die Leute, die halt da sind, zu unterstützen, dass sie halt einfach weniger die Fleißarbeit machen müssen, dass sie halt produktiver werden, dass sie sich besser auf Qualität und auf Gast halt konzentrieren können. Und viele der Systeme werden gar nicht so voll autonom stehen, wo dann halt genau, was ich eben beschrieben habe, dann der Gast alles alleine halt halt macht, sondern sie werden halt immer noch mit einer Person gemeinsam arbeiten. Teilweise sogar Hand in Hand. Also nicht dieses reine Roboter kocht alles und Personen gibt es eigentlich nur raus, sondern auch ein bisschen aufgeteilt. Ich habe vielleicht dann halt noch meinen frischen Holzkohlegrill oder halt meine Grillstation und mache beispielsweise irgendwie den Lachs oder das Steak oder ähnliches dann halt noch von der Person. Dafür macht das System alles andere, macht alle Beilagen, alle Grundkomponenten und ich brauche halt nur noch eine Person, um halt ein wirklich hochwertiges, volles, warmes Konzept halt anbieten zu können. Und Ist es weniger dieses, was viele Leute mal fragen, wie viele Leute können wir dann damit ersetzen? Das ist das erste Mal, auch seitdem ich Robotik mache, dass sich diese Frage eigentlich gar nicht mehr stellt, weil man wirklich mal in einer Branche ist, wo es nicht darum geht, ist es produktiver mit Roboter oder mit Menschen, sondern es gibt einfach kaum noch Leute, die es halt machen wollen.
Genau.
Und deswegen ist eher der Ansatz zu sagen, wir schaffen es halt, dass eine Person auf einmal 4-5-mal so viel machen kann, wie als wenn sie alleine wäre. Und wir haben verschiedene Varianten von kleinen Systemen, die wirklich unterstützen können, bis großen, die halt voll autonom sind. Und sehr viele werden tatsächlich in Küchen in Zukunft auch landen, wo halt immer noch irgendwie die Person mit interagiert. Und jetzt hast du eben Sterneküche schon mal angesprochen.
Das will ich schon.
Und das ist nämlich genau der Punkt, wo, wo es eigentlich nämlich gar nicht so weit weg ist
davon. Kevin Feeling in der Hafen City Angst haben, dass er sitzt.
Also tatsächlich, in wenigen Wochen wird ein, also es ist jetzt gerade im Start jetzt parallel, während wir hier sitzen, werden wir an einem der größten europäischen E-Ladeparks, das sind 160 Ladesäulen und da gibt es ein ganz cooles Gebäude, wo dann halt Leute, während sie ihr Auto laden, sich was zu essen holen können. Und das machen wir gemeinsam mit einem Zwei-Sterne-Koch und dem ehemaligen Koch der Fußballnationalmannschaft im Holger Stromberg, der in dem Fall halt das kulinarische Konzept halt vorgegeben hat und wir mit ihm gemeinsam halt dieses Küchenkonzept machen. Das basiert alles auf unserem System und da geht es halt wirklich um sehr gesunde, nährstoffdurchdachte Küche, die wir da machen, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also es geht tatsächlich doch auch wirklich in diese sehr qualitative Richtung. Und wir auch selber haben schon coole Gala-Dinner-Events gemacht, wo wir 6-Gänge-Menüs vom Roboter zubereitet haben und dann wirklich ein perfektes, wahnsinnig gutes Risotto vom System haben machen lassen. Mhm. Und unser Küchenchef hat dann parallel zum Beispiel halt den Lachs noch flambiert und den dann halt noch draufgelegt. Hat aber nicht mehr als ein paar Sekunden Arbeitsschritt pro Portion, die er noch machen muss dafür. Und du kriegst wirklich ein wahnsinnig hochqualitatives Gericht. Also die Spanne ist irre groß. Wir können natürlich auch ganz, ganz einfaches, günstiges Essen halt machen damit. Aber wir können auch wirklich bis halt in die Spitzengastronomie gehen. Ich habe am Anfang, wir wurden ganz häufig mit Thermomix verglichen in groß.
Genau, das hat mich auch gedacht. So
genau, das hat mich immer tierisch genervt, bis ich irgendwann verstanden habe, nee, eigentlich ist das ein ziemliches Kompliment, weil A, sind sie irre erfolgreich und B, hat man erstmal immer diesen Gedanken gehabt, naja, das ist halt so für jemanden zu Hause, der nicht so richtig Bock hat zu kochen. Aber guckst du in jede Sterneküche, dann steht da heute ein Thermomix.
Genau. Sansibar oder gibt ja selbst richtige Kooperationen dann im Bereich.
Also genau, richtig. Und der Grund dafür ist einfach, weil die Dinger irre Präzision geben.
Genau.
Wenn sie irgendwie ihre Soße oder ihre, weiß ich nicht, ihr Topping da irgendwie zubereiten, wissen sie, der fährt genau die Temperaturkurven und macht ein perfektes Ergebnis. Und sehr vergleichbar kann man auch unser System halt sehen. Nur, dass wir halt noch ein bisschen breiter und mehr Schritte halt zusammenbringen.
Man muss auch ehrlicherweise sagen, wir haben tatsächlich privat auch einen Thermomix und ich glaube, alles, was wir so backen, also ich habe einen 5-jährigen Sohn und alles, was wir so machen, machen wir mit dem Ding, weil das halt viel einfacher ist. Also jetzt nicht das Ausbacken, aber so die Zubereitung, weil jetzt, was du sagst, das ist schon sehr faszinierend. Was mich nochmal interessieren würde, wir haben vorhin über KI, ChatGPT so ein bisschen gesprochen im Vorfeld. Jetzt ist ja im Prinzip bisher der Stand, dass das Ding programmiert wird und die Software baut. Aber das wäre ja vielleicht tatsächlich so der nächste Schritt, dann das System intelligent zu machen, sodass es dann vielleicht auch eigene Rezepte entwickelt, eigene vielleicht ja, Rezepturen macht oder Verbesserungsvorschläge und so weiter. Ist das auch sowas, wo ihr drüber nachdenkt? Weil wir sind ja da noch sehr am Anfang tatsächlich. Was man ja im Moment so sieht, sind diese Large Language Models. Also du kannst sprechen mit denen, die können Marketing machen, Bilder erstellen, was ist ähnlich, Videos bearbeiten. Aber was man noch nicht so richtig sieht, ist, dass das quasi in Hardware integriert wird. Dass jetzt Apple hat jetzt gerade Bescheid gesagt, dass es auf den iPhones kommt, aber eigentlich ist das so wie vor, nur dass es eingebaut ist, also auch noch nicht so richtig, finde ich. Aber was ja spannend ist, so gerade wenn man jemanden wie dich hier sitzen hat, der ja die eine Seite schon komplett, ich sag mal, so weit hat, dass man es benutzen kann und die andere Seite, die jetzt ja gerade kommt in dem Bereich, wo siehst du das? Also siehst du, dass das kommt? Siehst du, dass das bei euch in so Hardware-Produkte, die mit Robotikarbeit integriert wird, siehst du da einen Markt und in Zukunft?
Also wir testen selber natürlich auch sehr, sehr viel damit rum. Also in dem Moment damals, als ChatGPT released wurde, haben wir irre viel ausprobiert mit dem Ganzen, haben das auch tatsächlich viel für unterstützende Dinge mal ausgetestet, wie nenne mir irgendwie 3 kreative Toppings, die auf ein paar Type passen und einfach mal gesehen, was kommt denn da so raus. Und das ist im ersten Schritt, ist das schon wirklich ganz cool und auch wirklich beeindruckend, was da wirklich für eine wahnsinnige Wissensbank dahinter ist. Was dem Ganzen halt natürlich aber immer fehlt, warum wir halt doch sehr die Philosophie dahinter vertreten, gerade so der kreative Part halt Rezepturen halt bauen, der lebt doch sehr viel auch von regionalen Erfahrungen der Leute. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Schwabenland oder in Hamburg irgendwie halt typische Gerichte haben. Die haben das über 20 Jahre irgendwie aus, weiß ich nicht, erst von der Mutti mitgenommen, dann später in ihrer Gastro-Ausbildung. Und können das halt auch wirklich sensorisch dann halt so abschmecken. Das ist nochmal was vollkommen anderes, als wenn du einfach nur eine blanke Rezeptur die halt vorgibst. Das Rezept, das Geheimnis ist ja nicht unbedingt einmal die Mengenangaben zu wissen, sondern wirklich die Präzision im Zubereitungsschritt. Mhm. Also wie, bis zu welcher Farbe muss ich das wirklich anrösten? Wie muss wirklich die Soßenkonsistenz sein? Und dieses Feineinstellen bis zu einer wirklich hohen Qualität, dafür braucht man einfach Geruchssinn, Geschmackssinn und das ist halt einfach, das geht damit noch nicht. Wo wir viel mehr sowas einsetzen, ist tatsächlich einerseits, wie unser System eigentlich arbeitet. Mhm. Das, was man im ersten Moment gar nicht glaubt, wenn man sich so ein Ding ansieht, das ist eigentlich völlig atypisch, wie man normalerweise automatisiert. Dann stellst du dir so eine Fertigungslinie in einer Fabrik vor, dann habe ich da pro Tag 100.000 Mal das gleiche Teil und jeder Roboterarm macht immer die gleiche Bewegung, hat ganz einfache Steuerungen, die immer nur noch einen Sensor sagen, jetzt ist hier was und jetzt pack das dahin. Und das Problem, was wir von Anfang an hatten dahinter, ist, wir wissen ja nie, wann was passiert. Weil jetzt kommen 100 Leute in ein Restaurant oder in eine Kantine rein und du weißt ja nicht, was die halt haben wollen. Und du bietest denen jetzt teilweise dann 10, 15 verschiedene Rezepturen an. Und alles bedeutet für das System völlig unterschiedliche Abläufe und Choreografien da drin. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, mach halt einfach irgendwie eins nach dem anderen, dann geht das schon. Aber dann sind die Dinger halt hölle ineffizient und würden halt nicht irgendwie halt wirtschaftlich Sinn machen. Sprich, was unser System halt schon selber macht, ist, dass es halt intelligent selber plant mit einem Wirrwarr an Aufgaben, die es gleichzeitig machen soll. Mhm. Was ist der schnellste Weg, wie ich jetzt ineinander schachteln kann? Sogar mit kleinen Freiheiten zu sagen, jetzt lasse ich das Ganze mal 5 Sekunden länger auf der Herdplatte, dafür nehme ich ein bisschen die Temperatur eher runter und schaff's davor, noch einen Schritt zu machen und Schachtel hat alles so eng, wie es geht, ineinander. Mhm. So das, was so ein gut ausgebildeter Koch in der Küche halt so aus Intuition halt macht, während er so 3, 4 Dinge auf der Herdplatte hat und dann ruft jemand noch eine Bestellung so und so und er schaut, ja, das schaffe ich noch und fängt an, was anderes noch zu machen, würde eine Maschine normalerweise nicht tun, weil du ihr sagst, dir fehlt eine Sekunde, unmöglich.
Genau.
Und das ist halt etwas, wo wir ganz, ganz viel halt so etwas gebaut haben, dass das System selber halt lernt, schaut, wie lange dauern wirklich die Zeiten, daraus wieder optimiert und jedes Mal, wenn eine Bestellung reinkommt, dann einmal wieder den gesamten Plan hinterfragt, kann ich noch was ändern und dann wieder halt einen neuen Masterplan halt irgendwie ausrollt. Und das zweite Thema ist natürlich etwas, in dem Moment, wo wir in eine Küche gehen und so ein System reinbringen, digitalisieren wir eigentlich mit einem Schlag die ganze Küche, weil wir von jeder Zutat, die reinkommt, über die Haltbarkeiten, über jedes Gramm, was wohin geht, komplette Kontrolle über Food Waste, wo wir viel auch reduzieren können, das gesamte Bestellverhalten, wie Auslastungen am Tage sind, wie lange Dinge gedauert haben, wie vielleicht auch wahre Einflüsse auf gewisse Dinge hat, wir haben auf einmal alles digitalisiert und können aus diesen Daten natürlich unfassbar viel auch an Wert schlagen. Also erstens, wie können wir unseren Einkauf planen, wie können wir weniger Abfälle erzeugen, aber auch, wie können wir das Angebot verbessern, was halt vor Ort jeweils die Kunden sich halt wünschen. Also das, wo unser stärkste Nutzen in Zukunft halt sein wird, ist wirklich, wenn man gerade in vielen Regionen ist und dann halt auch viele Daten sammeln kann, daraus auch wiederum Mehrwert zu schlagen. Und dann auch Kunden wiederum neue Modelle anbieten zu können, dass man sagt, jetzt habt ihr auch datenbasierte Services, die euch noch Mehrwert bringen, die euer Geschäft effizienter machen können oder euch halt irgendwo Geld sparen können. Aber wir sehen nicht den Einsatz zu sagen, jetzt entwickelt der Roboter die Rezeptur. Auch wenn er das jetzt wahrscheinlich schon könnte, aber wir sind überzeugt, er könnte es nicht in der Qualität, die jeweils die kreativen Experten aus jeweils den Bereichen halt können, die halt wirklich noch mit dem Essen halt interagieren, das schmecken und riechen können.
Jetzt, also alles, was du erzählt hast, macht mega Sinn. Wenn man so überlegt, wie viel Marktpotenzial da ist, scheint das sehr groß zu sein, gerade wenn man jetzt nicht nur auf Deutschland guckt, sondern auch weltweit, weil wir haben ja dieses Fachkräftemangel, klar, wir haben das hier, ist aber in der ganzen EU so ein Thema in einigen Ländern. Und was ist so das Ziel? Also was wollt ihr da so in den nächsten Jahren erreichen? Wo soll die Reise hingehen? Ihr seid ja schon Venture-finanziert, aber wenn man überlegt, was kostet so eine Maschine von bis? Also so, wo kann man vielleicht so einen Mittelwert? Was muss man so hinlegen für so ein Gerät?
Also wir machen das Ganze rein immer nur als Hardware-as-a-Service oder Robotik-as-a-Service oder wir nennen es auch immer gerne Kitchen-as-a-Service-Modell. Sprich, es gibt monatliche Festraten und es gibt halt Pakete, je nachdem, wie intensiv man es nutzt. Und dazu gehört alles dazu.
Das heißt, du kannst das Gerät nicht kaufen, sondern es wird gemietet sozusagen.
Genau, richtig. Du hast keinerlei Investitionen. Du hast keinerlei irgendwie Kosten, die du reinstecken musst wegen Ersatzteilen. Du hast den kompletten Support, Trainings von uns dauerhaft mit dabei. Es gibt viele Gründe, warum wir das entschieden haben. Einerseits Einstiegsbarrieren für halt die Branche, die es nicht gewohnt ist, unbedingt jetzt sich teure Maschinen zu kaufen, die abzuschreiben. Aber vor allem eben auch, wie unser ganzes Service- und Wartungsmodell funktioniert. Denn das gleiche Problem, was wir in der Gastro haben, dass es dort wenig Leute gibt, haben wir genauso auch in dem Bereich von gut ausgebildeten Technikern, Technikerinnen. Und das wäre für uns gerade, wenn wir halt, das ist ein bisschen die zweite Frage, halt auch global und international halt denken, ein irrer Wachstumshemmer, überall die Leute zu finden, die eigentlich weltweit ein Netzwerk haben und überall halt reingehen können.
Genau.
Denn das, was immer eine der ersten Fragen ist, die auch Kunden haben, was passiert denn, wenn das Ding mal steht, dann habe ich keine Küche, die gerade funktioniert. Genau. Deswegen musst du Methoden haben, die du extrem schnell darauf reagieren kannst. Und wenn man sich das System mal anguckt in dem Video, dann kann man so ein bisschen erahnen, dass diese gesamte Maschine aus eigentlich Bausteinen aufgebaut ist. Also das sind immer standardisierte Blöcke, die haben immer so 1,50 Meter an Länge und sind 75 Zentimeter tief. Das hat vom Formfaktor halt den Grund, dass das durch jede ganz normale Raumtür halt reingeschoben werden kann. Und diese einzelnen Module, einerseits nutzen wir das halt zum Setup, dass wir die einfach zusammenstellen. Innerhalb von so einem Tag ist so eine Maschine einsatzbereit. Aber wir nutzen es vor allem auch für unser Servicemodell. Dass wir sagen, wir wollen so wenig wie möglich eigentlich vor Ort wirklich eingreifen und reparieren. Wir wollen eigentlich größtenteils Service nur remote und online machen, da wo es halt geht. Und all das, was wirklich mechanisch getauscht werden muss, da tauschen wir einfach gesamte Module auf. Ja, weil wir dann sagen können, wir können sie viel, viel effizienter zentral überholen. Und aus dem Grund gehören uns halt die Maschinen weiterhin, weil wir jederzeit entscheiden können, wir nehmen dir das Modul weg, geben dir das Modul, das überholen wir, das packen wir dahin und können halt sehr viel effizienter halt rotieren in dem Ganzen. Und brauchen eigentlich größtenteils Logistik dahinter, weil so ein System, also ein einzelnes Modul aufbauen, ein paar Stecker anstecken, können sehr viel mehr Leute machen, als wenn man sagt, jetzt muss man irgendwie der Roboter-Spezi sein, der weiß, wie er jetzt irgendwie mit dem Roboter agiert und den beiseite fährt und dann hier was ausprobiert. Genau, das ist so der Grund, warum das Ganze so, so auch vom Business Case gebaut ist. Und ja, die Ambitionen ganz klar international. Die Gründe, warum das Sinn macht, sind je nach Weltregion immer ein bisschen anders. Europa ist ganz klar Fachkräftemangel. In anderen Regionen der Welt ist es gar nicht unbedingt der Mangel, sondern es ist eher Qualität. Dass es sehr schwer ist, wirklich halt dauerhaft, hochkonsistent, gutes Essen halt hinzubekommen, weil nicht die Personen fehlen, aber die Ausbildung fehlt, dahinter das halt zu tun. Und genau, wir sind jetzt natürlich erstmal so in den frühen Phasen noch gerade so auf Deutschland und Dachregionen fokussiert, aber werden auch im nächsten Jahr auch relativ schnell dann wirklich auch uns international bewegen.
Und wenn ich jetzt mir so vorstelle, ich bin jetzt Gastronom oder noch besser, ich habe eine Firma mit 1000 Mitarbeitern, will da irgendwie die Kantine unterstützen, verbessern. Ab wann rechnet sich das denn für mich?
Ja, das ist immer natürlich so ein bisschen vom Kontext abhängig, bist du in einer freien Gastronomie und was kannst du da für dein Gericht halt nehmen, bist du in der Kantine, hast du Bezuschussungsmodelle, aber jeder Vollkostenrechnung, die wir immer so beispielhaft mit Kunden auch machen, ist meistens immer so die magische Grenze, so bei 100 Gerichten im Durchschnitt am Tag, die ich mache. Also habe ich jetzt ein Catering-Unternehmen und habe eine Firmenkantine und da sind häufig 20 Tage im Monat, so 5 Tage die Woche, die das Ganze offen ist, dann muss ich so im Durchschnitt 100 Gerichte am Tag machen. Ab da fängt das an, dass das halt Sinn macht. Und das geht halt hoch bis theoretisch, wenn ich auch wirklich vorproduziere, Salate am Morgen mache, die ich dann in Kühlschränke schon verteile, auch sowas geht. Hatte ich ja eben auch schon erzählt, dass man halt auch produzieren kann damit. Es denken tatsächlich dann auch Kunden von uns nach, die eigentlich klassischerweise das Catering-Business gemacht haben und ihr 2 Stunden Mittagsfenster haben und danach nichts mehr, dass sie sagen, hey, wir machen jetzt einfach mal Frühstück mit. Wir machen Spätnachmittag auch noch auf und wenn wir sogar irgendwo in der Stadt günstig gelegen sind, dann warum nicht auch um 17 Uhr irgendwo ein Fenster aufmachen und Lieferservice mit anbieten. Weil je mehr ich über das System gedreht kriege, desto besser ist es. Sowohl vom Wareneinsatz, vom Food Waste, als auch halt von der Nutzung des Systems daraus. Und desto höher kriege ich halt auch meinen Umsatz. Genau, also das ist so die Grenze. So ab 100 Gerichten, die man ungefähr macht, kann man solche Systeme einsetzen.
Okay, mega. Also es ist auf jeden Fall super faszinierend. Vor allen Dingen, ich habe ein paar Kunden in dem Bereich und ich stelle mir gerade immer so die Frage, was da so die größten Probleme sind. Und das löst auf jeden Fall ein bisschen was, weil das ist tatsächlich immer das Thema Personal meistens. Also so jedenfalls bei den deutschen Kunden ist das eigentlich immer so Nummer 1. Und dann natürlich so, klar, Stabilität der Systeme, auch immer so eine Sache, wenn was kaputt geht. Aber das macht schon Sinn, dass man dann einfach das austauscht. Wenn du irgendwie jetzt, keine Ahnung, einen Herd hast, der kaputt geht, der kann halt nicht mal eben rausgeschoben und wieder eingebaut werden. Und schon spannend, der Anwendungsfall. Ich würde gern nochmal zu dir kommen, weil das ist natürlich super spannend, also dass du eigentlich gar nicht aus dem Bereich kommst, aber da jetzt so tief drin bist und würde gern nochmal wissen, was ist denn deine Motivation? Also so, du hattest vorher einen Angestelltenjob, du hast einen Doktor, du hast eine super Ausbildung, du hättest wahrscheinlich sagen können, ich bleibe CTO oder werde irgendwo Geschäftsführer, kriege ein gutes Gehalt, habe diesen ganzen Stress nicht an der Backe. Jetzt hast du gesagt, klar, Ernährung und da sind so diese Interessen zusammengekommen, aber warum machst du das? Also was ist die Intention von dir? Was ist das Ziel?
Also der Treiber ist tatsächlich sehr, sehr stark wirklich aus der Ernährung. Etwas, was mich damals total wirklich so ein augenöffnender Moment war, dass du hast so viele krasse Leute in dieser Branche, die wirklich coole Gerichte kochen können, die wirklich sehr viel über Ernährung wissen. Und das Verrückte ist auch bei der ganzen kulinarischen Ausbildung, der ganze Teil Gesundheit, also Ernährungswissenschaften und klassische Kochausbildung sind total getrennt. Die einen können nicht gut kochen, die wissen zwar alles, was man nährstofftechnisch machen muss, und die anderen lernen eigentlich nur, wie es lecker ist, aber lernen halt nicht irgendwie, was sie da eigentlich halt so richtig halt machen. Und das ist irgendwie so ein verrückter Moment, wo du sagst, ja, ich kann halt, ich muss mich auf euch verlassen, gerade wenn ich halt darauf angewiesen bin, dass ich viel außer Haus esse, wenn ich jeden Tag eigentlich jetzt im Bürogebäude bin und habe mein Mittagessen, dann bin ich euch so ein bisschen halt auch ausgeliefert, was ihr halt macht. Entweder das ist halt scheiße und es schmeckt mir nicht, oder es ist halt lecker und ich weiß aber nicht, was ich wirklich zu mir nehme dahinter. Und dieses Wissen, was halt doch schon überall da ist, ist aber wahnsinnig lokal. Und wenn du halt jemanden hast, der wirklich viel Wissen hat, dann hat er nur die Strahlweite seines Restaurants oder vielleicht seiner Betriebe, wenn er halt ein paar sogar halt hat. Und das, was damals so dieser Wow-Moment war, wo ich gesagt habe, so das finde ich so antreibend dahinter, ist, dass wir eigentlich das Wissen, was es gibt, halt demokratisieren und dass wir es halt ortsunabhängig machen und dass wir Leuten ermöglichen, die halt irgendwo Nischenwissen haben, genauso wie wir es auch mit Social Media und einer Plattform machen, die auf einmal eine Plattform haben, auf der sie sagen können, ich stelle alles, was ich jetzt kreiert habe, hier zur Verfügung. Leute können das lizenzieren, können das woanders hinbringen und ich kann quasi etwas, was ich an einem Tag erschaffen habe, am nächsten Tag in 100 Städten ausrollen, theoretisch. Also jemand, der wirklich irgendwo tief auf dem Land sitzt und irgendwie ein Genie in gewissen Dingen ist, hat auf einmal die Möglichkeit, dass weltweit Leute darauf zugreifen können. Und das ist auch das Ziel, was wir halt bauen wollen. Und diese Vision treibt mich total an.
Und dich persönlich gibt es da so, es ist ja manchmal so, das sind ja, ich sag mal klar, das Thema Ernährung, aber auch gibt es auch sowas bei dir wie das Thema Freiheit, finanzielle Freiheit, irgendwann mal zu sagen, in 5 Jahren mache ich einen Exit und dann hole ich mir eine Insel und entspanne das restliche Leben. Also gibt's auch so eine Motivatoren. Ich frage das deswegen, wir haben ja, der Podcast heißt ja so, denken Gewinner. Und es ist ja mal faszinierend zu erleben, wenn da so eine Power auf den Boden kommt. Das merkt man wirklich total jetzt so die erste halbe, dreiviertel Stunde. Das ist unfassbar, was da an Energie da ist, obwohl du ja gar nicht aus dem Bereich kommst oder nur zum Teil aus dem Bereich kommst. Und ich frage mich dann immer, wodurch kommt das? Dieses jeden Tag Vollgas ist ja auch wahrscheinlich nicht so, dass du irgendwie einen 5-Stunden-Tag hast, sondern gut durchgetaktet bist.
Genau.
Ja, und das ist ja immer so die Entscheidung, wenn man eine gute Ausbildung hat, vor einem Angestelltenverhältnis auch dann gut ausgebildet ist, man muss sich das ja nicht antun. So, jetzt gibt es natürlich Menschen, die machen das und dann frage ich mich immer so, was ist das Warum dahinter? Also warum machst du das? Was ist dein persönliches Warum jetzt neben dem, was GoodBites erreichen will als Unternehmen, aber was ist dein Warum, dein persönliches?
Ja, klar, natürlich das Ziel zu haben, irgendwann halt wirklich auch die Dinge zu machen, die einen faszinieren, die einen antreiben und nicht das halt machen zu müssen, was vielleicht gerade in dem für das Unternehmen, wofür man arbeitet, so dass gerade das notwendig ist. Das ist natürlich auch etwas mit der Erkenntnis der Selbstständigkeit, die halt auf einmal irgendwie sich damals eröffnet hat, zu sagen, wenn ich selber in die Hand nehme, habe ich auch alle Freiheiten, wo ich mal hingehe. Und natürlich, wenn man sowas erfolgreich hat aufbaut, ist irgendwann das Ziel natürlich auch so, finanzielle Unabhängigkeit zu haben, dass man danach dann das machen kann, worauf man als nächstes Lust hat und wo man halt dann glaubt, dass man entweder eine wahnsinnige Motivation hinter hat, wo man was besser machen möchte oder auch einfach für sich selber was tun will. Dass sowas, was wir machen, sicherlich nicht ein Unternehmen ist, wo man sagt, das baue ich 2-3 Jahre auf und dann exette ich das und dann wird das schon funktionieren, sondern so ein Hardware-Thema, was halt so komplex ist, das ist auch etwas, wo man sich für lange, lange Zeit halt auch committen sollte und das bin ich auch und ich sehe kein Ende momentan, dass in dem Moment, wo du mit Venture Capital zusammenarbeitest, dass irgendwo der Exit kommen wird und dass das natürlich Teil des Plans ist, das ist, glaube ich, das ist vollkommen irgendwie halt klar, dass sowas passiert. Aber ja, das ist das der größte, ich glaube, der größte Motivator, wenn man mal auf der Seite anschaut, ist einfach, dass einem danach, wenn das erfolgreich war, eigentlich alles aussteht, was man halt machen kann und man sich das nächste Projekt suchen kann. Und ich bin kein Mensch, der danach dann sagt, so jetzt könnte ich mir theoretisch ein Boot und eine Insel leisten und jetzt setze ich mich in die Sonne und genieße mein Leben. So, das kann meine Familie, das kann meine Frau bestätigen. Ich war nie jemand, der irgendwie zu wenig zu tun hat. Ich war immer jemand, der viel zu viele Projekte irgendwie hatte, sondern dann wird das nächste kommen, was dann halt mich wieder antreibt und was ich dann halt selbst ermöglichen kann und selbst machen kann.
Wie siehst du das beim Thema Gewinner? Was macht das für dich aus, zu gewinnen? Also gibt es da so eine Definition für dich? Es gibt ja ganz viele Bereiche, persönlich, privat, beruflich. Aber was würdest du sagen, was macht das aus und was macht das mit deiner Einstellung auch zum Beruf? Also wie definierst du das für dich?
Also ich glaube, wenn man nicht eine gewisse irgendwie Willen als Gewinner zu hat, dann ist man auch als Gründer, glaube ich, falsch. Wir sind momentan noch irgendwo in einem Markt, wo auch relativ wenig passiert und wo auch Wettbewerb nicht wirklich stark ist, aber im Endeffekt der Pull dieses Marktes ist riesig. Unfassbar viele Leute probieren das auch zu machen und sind in den frühen Tagen Und du musst, glaube ich, ein wirklich knallhartes Gewinner-Mindset haben, um halt da zu bleiben. Weil es können sich Dinge in 2-3 Jahren können sich sehr ändern und dann warst du vielleicht mal eine kurze Zeit voraus, aber dann kommen halt andere, die irgendwie mehr Ehrgeiz haben, hungriger sind und mehr diesen Willen haben, das halt zu machen. Das ist schon extrem stark da. Ich habe früher ganz viel Sport auch gemacht, habe sehr viel lange Zeit Tennis gespielt und das war immer etwas, was einen irre angetrieben hat, irgendwie der Beste irgendwo mit drin zu sein. Und das ist natürlich auch etwas, was ich halt hier verkörper. Ich will in dem, was ich mache, will ich irgendwie der Beste sein. Fordere mich auch immer selber heraus zu probieren, jeden Tag wieder irgendwie in Unkomfortzonen zu kommen, wieder was Neues zu lernen, zu wachsen, weil wenn ich das nicht mache, dann bin ich irgendwann nicht mehr gut genug, um das halt sein zu können. Und das ja, probiere ich halt auch irgendwie in die Firma zu kriegen, dass halt diese Ambition da sein muss. So, wir machen halt nicht einen guten Job, sondern wenn wir nicht jeden Tag probieren, halt das Bestmöglichste zu machen, werden wir irgendwann kein Recht mehr haben, da zu sein.
Und wie kriegst du das auf die Mitarbeiter übertragen? Also, dass das quasi die mitziehen? Gibt es da Beteiligungsprogramme?
Ist ja, also genau. Also, es gibt eines, wir haben Beteiligungsprogramme von Anfang an. Auch in dem Moment, wo wir die erste Runde gemacht haben, haben wir einen Teil der Shares von uns halt allokiert und haben gesagt, den nutzen wir halt für unser Incentive-Mitarbeiter- oder Beraterprogramm, das halt zu tun. Ich fand aber für mich immer persönlich als größten Motivator dahinter ist nicht dieses rein finanzielle, sondern das soll etwas sein, wenn du einen guten Job machst, dann ist das halt zusätzlich ein Motivator on top, sondern wir probieren es einfach unfassbar, indem wir eine wahnsinnig gute Kultur haben, mit der die Leute einfach sehr viel Spaß haben. Und viele, die mit einem technischen Background oder mit ihrem kulinarischen Background zu uns kommen, haben das mal angefangen, weil sie irgendwie für jedes ihrer Themen halt irgendwo Leidenschaft haben. Und wenn sie halt bei uns das so ausleben können, dass sie halt wirklich Freude daran haben und dass sie Bock haben an den Themen, die sie halt machen, dann ist das schon ein Motivator an sich selber, dass sie jeden Tag halt mit Power da irgendwie rangehen und dass, wenn irgendwas noch nicht funktioniert, dann halt doch so lange noch da bleiben, bis es halt funktioniert und bis es halt gelöst ist. Also wir probieren das weniger zu machen durch, hey, jetzt wenn du 3 Jahre richtig knüppelhart durchziehst, danach hast du so und so viel Geld auf dem Konto und kannst das und das tun, sondern das kann man auch ab und zu mal irgendwie halt sich mal anschauen und ist auch irgendwie ein nettes Ding, mal wieder einen Strich drunter zu ziehen und noch im Jahr zu sagen, Firma hat sich so und so entwickelt, wir sind so und so viel wert und wenn das so weitergeht, dann sieht das so aus. Aber das Größte ist doch wirklich dahinter zu sagen, wir halten die Leute einfach in einem Bereich, wo sie einfach tagtäglich so viel Spaß wie möglich halt dabei haben.
Jetzt gibt es ja in Hamburg ein Startup-Umfeld, es gibt ja einige Startups in Hamburg, jetzt vielleicht nicht so viel wie in Berlin, aber doch schon so eine gewisse Kultur. Ja. Und ich glaube auch so dieser Markt, irgendwie Techies zu kriegen, ist hart umkämpft. Leute können sich wahrscheinlich aussuchen, wo sie arbeiten am Ende des Tages. Wie schafft ihr es trotzdem, neben quasi so diesem... Ja, du hast es gerade gesagt, dem Umfeld, was ihr schafft, die zu binden, zu halten, macht ihr da irgendwelche besonderen Benefits, irgendwelche Aktionen, keine Ahnung was. Es ist ja heute, das ist halt auch eine Frage, die oft sich Unternehmer stellen, wie kriegst du gute Leute und wenn du sie hast, wie bindest du sie denn eigentlich als Unternehmen, neben der Kultur, was natürlich immer klar wichtig ist, wenn die nicht passt, dann glaube ich, wenn jemand innerlich schon gekündigt hat, dann bleibt er halt nicht lange und wer für kommt, Geld geht für auch für Geld wieder. Ja. Also das sind, glaube ich, so zwei Weisheiten, die sind tatsächlich so, aber was macht ihr, um wirklich so den Unterschied hinzukriegen.
Ist auch total wichtig für den Hiring-Prozess. Also halt herauszufinden, was ist eigentlich die Motivation der Leute und weswegen sind sie halt hier. Und wir sind auch immer noch in einer Phase, wo wir, sagen wir mal, nicht die absolut stärksten Gehälter des Marktes halt zahlen können. Und das ist zum Teil auch irgendwo ein bisschen Filter zu sagen, was sind eigentlich eure Treiber dahinter zu sagen. Mhm. Habt ihr Lust halt in irgendwie etwas mit zu investieren, was dann halt später aber auch finanziell halt wirklich dann auch eine Upside und eine gute Sache halt hat? Seid ihr halt dafür bereit oder seid ihr halt jetzt nur da, weil ihr sagt, naja, ich habe halt mein Grundgehalt und woanders kriege ich das, also ist mir das halt auch egal, das zu tun. Das Hiring im so Tech-Bereich, ja, Hamburg definitiv schwieriger als so Süddeutschland und München. Gerade wenn du so Robotik guckst, ist halt München, was die in den letzten 5-10 Jahren da aufgebaut haben, ist wirklich beeindruckend. Und wir müssen halt Leute wirklich herziehen. Und wir haben es auch viel geschafft, dass Leute dann halt ihren Lebensmittelpunkt nach Hamburg verlagern. Aber man kann jetzt nicht aus dem Pool von tausenden Leuten hier halt zählen, wo man sagt, so das Talent liegt einem in Hamburg quasi zu Füßen in dem Bereich. Trotzdem schaffen wir es. Und ich glaube, wir haben halt einfach auch eine etwas einfache Situation, weil unser Thema einfach irgendwie auch interessant ist. Und weil Leute das cool finden, diese zwei Welten irgendwie mit bedienen zu können. Jeder hat irgendwo so eine persönliche Leidenschaft. So wenn man sich mal meine Generation irgendwie halt anschaut, so die späten 80er, Anfang 90er, so Back to the Future, wo irgendwie halt dann irgendwie die Szenarien der Kochroboter schon manchmal so ein bisschen irgendwie halt gezeichnet wurden. Das ist für viele auch einfach cool, das halt irgendwie mitgestalten zu können und sowas irgendwie in die Realität umsetzen zu können. Das macht es auf jeden Fall einfacher, weil Leute sich einfach identifizieren. Und das ist, glaube ich, auch so ein großes Ding, was du halt heutzutage in einer so Gen Z, wenn ich das mal einfach alle in einen Pott mal werfen darf, dass Leute über das, was sie machen, gegenüber ihren Freunden oder ihrem Familienkreis halt auch irgendwie stolz sein können. Und halt sagen, ich arbeite jetzt nicht für einen Rüstungskonzern, ich mache jetzt nicht irgendwie was für die Tabakindustrie, was vielleicht gutes Geld bringt, aber ich bin selber nicht sicher, ob das uns so wirklich weiterbringt noch in der Welt, sondern indem sie halt sagen können, erstens, ich find's cool und zweitens, ich sehe auch irgendwie einen Impact, den wir halt machen können. das, was wir probieren, wie wir Leute halt auch langfristig motiviert halten, ist, indem wir so viel Transparenz und Kontext wie nur möglich über das, was wir halt tun, warum wir Dinge tun, warum wir mit gewissen Kunden arbeiten, versuchen halt zu geben. Und dadurch halt auch dieses Verständnis zu geben. Ihr macht nicht einfach nur einen Job und entwickelt jetzt irgendwie halt diesen Teil der Software, sondern ihr versteht, was wir damit halt probieren, für einen Einfluss zu haben bei den Kunden. Das ist definitiv ein Mittel. Das zweite ist, halt, was ich eben auch schon meinte, wirklich viel Spaß und viel Freude zu haben, durch irgendwelche Dinge, die wir privat zusammen machen, wie wir halt zusammenarbeiten, dass halt in den meisten Meetings, die wir haben, trotzdem immer noch sehr viel Humor und sehr viel halt irgendwie Freude mit dabei ist. Wir haben ein paar Benefit-Programme, aber die stehen, glaube ich, jetzt irgendwie auch in vielen anderen Bereichen jetzt nicht irgendwie voraus, was andere halt machen. Also von halt irgendwie Gym-Mitgliedschaften über Dinge wie HVV-Tickets oder ähnliches. So, das sind, glaube ich, die Basics, die man einfach haben muss. Das sind auch Dinge, wo wir in Zukunft halt noch weiter ausbauen werden, in dem Moment, wo halt auch einfach wir mehr Systeme im Feld haben, stabilere Umsätze haben, sondern es ist so ein Mix aus vielen Bereichen, wie wir das probieren.
Okay, cool. Und wenn du jetzt, oder wenn ich jetzt bei euch morgen vorbeischaue und sage, Henrik, was ist das für ein Typ, was würden die Mitarbeiter über dich erzählen?
Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, sie haben Spaß, mit mir zu arbeiten, tatsächlich. Ab und zu, wenn man auch mit Leuten noch tiefer in Gespräche einsteigt, dann kriegt man auch eigentlich das Feedback, dass es auch so ist. Sehr, sehr spannende Frage, weil Selbstreflexion war sowas immer sehr herausfordernd. Ich glaube, die Leute spüren, dass ich halt wirklich sehr viel Energie mit reinbringe und halt einen Willen habe, dass wir das halt umsetzen und dafür halt alles tue, dass wir das halt gemeinsam da auch erreichen, sehr viel Energie und sehr viel Zeit dafür halt investiere und trotzdem, selbst wenn halt Zeiten mal hoch, mal runter gehen und auch sehr viel Stress sind, ich trotzdem meistens, glaube ich, einen sehr kühlen Kopf bewahren kann und ich kein so explosiver Mensch bin, der irgendwas mal nicht funktioniert, dass dann irgendwie, weiß nicht, Stühle fliegen und ich rumschreie, sondern ich glaube, wenn Leute das von mir erleben würden, dann würden sie verstehen, dass ich wirklich absolut irgendwo am Ende bin. Sondern egal, was für eine Situation, selbst wenn wirklich mal irgendwie Scheiße passiert, dann habe ich trotzdem immer noch relativ schnell wieder einen klaren Kopf und probiere sehr konstruktiv daran zu gehen. Ich glaube,
was war denn die schlimmste Entscheidung oder die schlechteste Entscheidung, die du getroffen hast, seit du Unternehmer bist?
Oh, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Also ich weiß auf jeden Fall ein paar taffe Momente, die man halt hatte, einfach weil sie sehr arbeitsintensiv waren. Wirklich schwierig zu sagen, was jetzt so in der Zeit so die schlechteste Entscheidung war. Du machst manche guten Sachen, du machst irgendwie manche, die nicht so gut sind, aber das gehört auch irgendwie zum Prozess dazu, dass du halt Dinge rausprobierst und gerade wenn du halt Hardware-Produkte baust, dann musst du irgendwie eine Resilienz haben gegen Dinge, die mal nicht funktionieren und gegen das, was du glaubtest, was ging und dann doch nicht irgendwie funktionierte.
Mal gab's da sowas, du hast die Maschine angestellt und das Ding ist in die Luft geflogen.
Zum Glück nicht. Wir haben niemals irgendwelche richtig harten Crashes oder irgendwelche dollen Fuck-Ups gehabt, tatsächlich. Gab's nicht, nein. Also ich würde eher anders zurückblicken und mich hat das vor einer ganzen Weile auch mal einer unserer Investoren gefragt, als wir uns irgendwo zufällig getroffen haben und wir uns so das erste Mal aus unseren Lebensgeschichten erzählt haben, hat er gefragt, würdest du wieder nochmal so diesen ganzen Weg gehen, würdest du wieder nochmal promovieren? Und ich hatte bis zu dem Datum immer gesagt, das war eine total tolle Zeit und ich habe richtig viel gelernt, aber das, was ich so an Faszination für Gründen, für Firmen bauen, für Teams bauen jetzt in den letzten Jahren erleben durfte, wenn ich wieder zurückblicke und sage, ich hätte das auch schon viel eher machen können und ich hätte auch 5 Jahre in meinem Leben schon früher damit anfangen können, dann würde ich mich da halt einfach nochmal anders entscheiden und würde sagen, ich brauche den Weg für mich einfach nicht. So, ich fand Wissenschaft total toll. Ich finde die Technologie, die Entwicklung und gerade auch die Einrichtungen wie Fraunhofer oder Max Planck, die wir in Deutschland haben, extrem wertvoll und wichtig. Aber für mich war eigentlich nie so richtig der Weg, dass ich so in diesem Akademischen bleiben will, sondern es hat sich irgendwie eins zum anderen gefügt, bis ich so mein Ding gefunden habe und ich würde mich, was das angeht, zumindest anders entscheiden und würde halt, früher hätte ich damals den Mut und das Wissen gehabt, was wir machen können, sowas starten.
Das ist jetzt, was nochmal spannend wäre, du hast jetzt gesagt, Studium, diese ganzen Geschichten waren jetzt alle nicht so entscheidend. Würdest du denn sagen, ohne diese Geschichten hättest du jetzt trotzdem den Erfolg oder würdest da stehen, wo du jetzt stehst? Oder also war es schon wichtig für den Prozess, um da hinzukommen? Oder ist es eher so, dass du sagst, ich hätte auch den Umweg... Es gibt ja so diese typischen Gründer, die das Studium abbrechen und dann einfach gründen und Attacke sozusagen. So, ne? Weil halt das Mindset oder weil vielleicht die Einstellung einfach da ist. Und da fällt doch nochmal vor die Frage, kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder bist du da einfach so reingestolpert in die Geschichte?
Also nicht selber gründen oder selber Firmen aufbauen, sondern mein Vater war lange Zeit Geschäftsführer und ich habe viel auch, sagen wir mal jetzt so, in dem Ganzen selber wachsen. Wie baut man eigentlich Unternehmen? Wie leitet man was auf viel so jetzt mitnehmen können, mhm, daher, aber nicht so die typische Unternehmerfamilie, dass du halt irgendwie schon in die Wiege gelegt bekommen hast, du machst das alles selber, du brauchst, mhm, kein Angestellten-Thema, sondern eigentlich eher klassisch, sondern eher, auch wenn ich darüber nachdenke, was man so in der Schule damals teilweise in so Bewerbungsgesprächkursen beigekommen hat, hat man das Gefühl, man wird eigentlich nur dafür gemacht, dass man in einem der großen DAX-Konzerne irgendwie halt arbeiten kann. Also überhaupt nicht, das hat sich über die Zeit selber entwickelt und das ist eine gute Frage, also der Weg hat mich da irgendwie halt hingeführt. Aber das, was ich über diesen Weg gelernt habe, brauche ich zu fast keinem Teil zu dem, was ich jetzt halt tue. Mhm. Also es hat natürlich, um das Thema zu finden und das jetzt machen zu können, hat es natürlich unfassbar geholfen, dass man einfach gut in der Technik ist, dass man das, mhm, versteht, dass man irgendwie den Aufwand, die Risiken abschätzen kann und einfach die Leute halt kennt. Und da man auch so ein bisschen auch das Vertrauen gegenüber Leuten hat, hey, der weiß, wovon er redet. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich nicht da gelandet, wo ich jetzt bin, aber ich glaube, ich hätte auch sehr gut woanders landen können, einfach mit einem anderen Thema das zu tun. Also genau wie du sagst, diese typischen Studienabbrecher, die das halt machen, wenn du halt dieses Mindset erstmal entwickelt hast, dann kannst du dir eigentlich, wenn du halt Willen hast, eigentlich alles aneignen, was du halt möchtest davon.
Aber hast du, um ich sag mal, so diese Einstellung zu bekommen, du hast gesagt, kommst aus dem Tennis, Leistung war irgendwie schon immer wichtig. Ja. Ist das einfach natürlich entstanden oder hast du dich intensiv mit dem Thema beschäftigt? Mindset, Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung?
Das tue ich jetzt erst, tatsächlich. Das tue ich erst die letzten Jahre. Das habe ich vorher nicht, sondern man muss wirklich sagen, ich bin da eigentlich eher reingestolpert in das Ganze. Und es hat sich irgendwie so gefügt und irgendwann habe ich halt erkannt, hey, das ist möglich, das geht. Und dann hat es eine Weile gebrodelt, bis ich irgendwann diesen Schritt halt gewagt habe, das zu tun. Und dann hat man halt irgendwann angefangen zu lernen, so jetzt beginnt auf einmal persönlich wachsen in einem ganz anderen Tempo, als es vorher halt der Fall war. Mhm. Und jetzt musst du halt dich doch auch ein bisschen aktiv damit beschäftigen. Gerade so die frühen Phasen, wenn du das erste Mal Geld einsammelst und du siehst so langsam die Kurve deines Bankkontos geht so aus Null zu und du weißt nicht, wie die Runde weitergeht. Genau, die Burnrate wird langsam höher, das Geld wird knapper und die Runde ist noch nicht so richtig irgendwie in Sicht dahinter. Dann hat es auf einmal auch echt schwierige Momente mit einem gemacht, wo du wirklich richtig schlecht geschlafen hast und wirklich gemerkt hast, das geht dir auch persönlich, gesundheitlich halt sehr nah. Und dagegen musste ich halt wirklich dann anarbeiten.
Hattest du mal so richtig Existenzangst, dass du gedacht hast, ich kann nächstes Mal die Miete nicht mehr bezahlen?
Das nicht, sondern eher diese Verantwortung zu sagen, dann bin ich halt gefailt mit dem Vorhaben. Okay. Also nicht das nach dem Motto, dass ich jetzt halt nicht mehr aus meiner Wohnung irgendwie raus muss und dann nichts mehr habe, sondern so der Grundstock, dass man irgendwie ein bisschen was hat, das war halt nie so gefährdet. Und ich glaube, das muss man auch sagen, ist in meiner Situation dadurch, dass man halt aus einer Familie mit einem vernünftigen Setting halt irgendwie oder halt einem guten Setting kommt, macht auch Gründen einfach sehr viel einfacher. Wenn du halt erstmal für dich selber auch erkennst, du kannst gar nicht wirklich tief fallen. Wenn du dir halt mal vieles in der Welt halt anguckst, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Ja, dann fällst du weich und fängst wieder neu an, mit irgendwas zu machen. Und das hat auch viel Angst genommen. Sondern für mich war eher die Angst davor, halt nicht das mehr machen zu können, Leute zu enttäuschen, Investoren zu enttäuschen, Team und Mitarbeiter, auch die Verantwortung, die Firma, für die man halt hat, das halt nicht hinzubekommen.
Was war in dem Moment so, also wie hast du den Turnaround geschafft in den Momenten?
Vor allem die Realisierung, dass ich nur eine begrenzte Anzahl an Dingen halt machen kann, die es halt besser machen. Und alles, was ich halt nicht schaffe, kann ich in dem Moment auch ausblenden, weil ich kann es eh nicht beeinflussen. Und halt sehr stark daran arbeiten, wirklich halt zu priorisieren und zu verstehen, was sind die wichtigsten Hebel, die ich halt machen kann. Mhm. Und ich habe wirklich, das habe ich mit vielen Leuten immer schon auch mal reflektiert, und das ist teilweise auch zu Hause sogar im Privaten manchmal ein Nachteil geworden. Ich kann Dinge vergessen. Also in dem Moment, wo ich sehe, ich habe 30, 40 Dinge zu tun und die Top 5 sind die, die wichtig sind, die kann ich machen, dann kann ich die anderen ausblenden. Habe sie wirklich nicht mehr in meinem Kopf drin, weil ich weiß, in dem Moment, sie sind nicht wichtig genug, dass sie es in die Top 5 geschafft haben. Ich kann es eh nicht gerade verändern und wenn ich die mache, ist das Wichtigste gemacht dahinter.
Deswegen, selektive Ignoranz.
Ist. Genau, wirklich. Einfach löschen aus dem Kopf. Ja. So, die poppen wieder auf und du weißt dann doch noch, dass sie wieder aufkommen, aber in dem Moment, wo du deinen Fokus hast, in dem Moment, wo du schlafen möchtest und so, sind sie gelöscht dahinter. Und das passiert leider auch aber irgendwie bei, weiß ich nicht, Terminen mit Freunden, bei Sachen, die du einkaufen musst. Und das, was nicht gerade irgendwie in meinem Laserfokus ist, ist raus dahinter. Okay, dann kann ich nicht. Aber das war wirklich so eine Schutzbarriere, die mir geholfen hat zu sagen, ich kann, egal was gerade ist, egal ob du nächsten Morgen irgendwie bis spätabends Verhandlungen mit irgendwie einem Investor und einem Kunden oder sonst was hat und das kann auch voll in die Hose gehen dahinter, ich kann trotzdem ins Bett gehen, weil ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe meinen Job gemacht und ich habe meinen Fokus da, wo er gerade sein muss, alles ist gut.
Okay, jetzt haben wir über so Misserfolg und Sachen gesprochen, die nicht so funktionieren, jetzt will ich natürlich nochmal über die Erfolge sprechen. Gab es so ein Tipping Point bei euch schon in der Firma, also so, wo dieser Hockeystick so losging und wenn ja, wie sah der aus?
Also auf jeden Fall ein Moment, der halt wirklich auch, glaube ich, in der ganzen Firma sehr spürbar war, dass es jetzt halt so wirklich in ein ganz anderes Level geht, war damals in 23, als wir das erste Mal auch wirklich rausgegangen sind mit dem Produkt. Wir haben uns Internorga 23 entschieden, das Ganze halt da mal live zu präsentieren. Vorher waren wir, man kann sagen, fast ein bisschen stealth-mäßig unterwegs. Mhm. Wenn man tief gebuddelt hat, hat man trotzdem was gefunden. Mhm. Wir haben jetzt nicht das absolute Geheimnis drauf gemacht, aber wir haben auch nichts gesagt. Und wir waren damals natürlich nicht ein Team, was irgendwie schon zig Sales-Leute hatte oder Leute, die typischerweise halt Messeauftritte machen, sondern jeder aus dem Team hat das ganze Messeding halt mitgestaltet. Und wir wurden eine Woche lang absolut überrannt. Wir waren, glaube ich, einer der absoluten Highlights damals der Messe, wo halt sich viel einfach Jahr für Jahr wiederholt und wir sind wirklich mal rausgestochen mit dem, was wir gemacht haben. Und das konnte das ganze Team halt damals auch spüren. Und auf einmal hat die Person, die halt irgendwo eigentlich tief irgendwas entwickelt, hat dann mit 30 Kunden über die Woche gesprochen und hat gemerkt, was sie für leuchtende Augen haben und wie sie alle vollkommen wild darauf waren und irgendwie jeder Zweite gesagt hat, ich will einer der Ersten sein und ich will mit euch zusammenarbeiten und es eher ein wirklich, wir haben tatsächlich vor unserem System haben wir eine Glasschutzbarriere gebaut, weil wir dachten, naja, es könnte vielleicht ein bisschen stressig werden und teilweise standen dann 200 Leute, die sich an diese Glasscheibe gedrängt haben und darüber irgendwie gefilmt haben, während dann unser Küchenteam noch so halbwegs entspannt hinter dieser Schutzbarriere so ein bisschen den Betrieb da irgendwie machen konnte. Und ab da hat sich dann halt wirklich auch Presse überschlagen. Wir haben unglaublich viel Inbound bekommen. Uns haben so die großen Top-Konzerne, DAX-Unternehmen, haben wir uns auf unsere Hello-Ad-Adresse geschrieben. Die haben nicht mal irgendwie probiert, irgendwie jetzt direkt über einen der Gründer was zu machen, sondern haben einfach gesagt, wir schreiben irgendwie bloß und wir wollen mit euch in Kontakt kommen. Und ab da ging es halt so wirklich los, dass man gemerkt hat, all das, was jetzt nur so in den, also vor allem bei Kevin und mir, die halt sehr viel nach draußen arbeiten, eh schon klar war, hat jetzt auch das Team verstanden, dass halt wirklich das da draußen die Welt wirklich gerade zieht und schreit danach, nach dem, was wir machen. Ja, jetzt natürlich gerade gleicher Moment wieder, jetzt wo wir mit den ersten Systemen halt wirklich in unserem richtigen Modell halt sind, ganz, ganz viel PR-Coverage, viel Fernsehen, was darum halt was macht und wieder Mengen an Inbound, an Kundenanfragen, die wir haben. Wir haben das Glück, dass wir bisher eigentlich wirklich nicht aktiv Sales machen mussten, sondern halt wirklich uns die besten Partner suchen konnten, mit denen wir halt in Projekten halt starten. Und auch alleine das ist schon etwas, wo man halt sagt, so, es ist gar nicht eine große Schwierigkeit, unbedingt reinzukommen, sondern es ist eher die Schwierigkeit, die richtigen zu finden, wo du halt jetzt sehr erfolgreiche Projekte am Anfang mit umsetzen kannst.
Ja, aber es ist ja schon mal, spricht ja fürs Produkt, wenn dann so ein Andrang da ist. Die meisten Firmen haben ja eher das Problem, das Produkt zu verkaufen und nicht mit Anfragen erschlagen zu werden.
Ja. Es gibt auch, also es gibt so witzige kleine Stories, die das auch nochmal wieder zeigen. Zum Teil sind wir einfach manchmal der Menge nicht hinterhergekommen. So gerade nach Internorga, es gab keine Person, die Vollzeit E-Mails bearbeitet hat, die irgendwie ans Telefon gegangen ist. Das musste man irgendwie mit all dem Wahnsinn halt nebenbei mitmachen. Und da ist es halt auch mal passiert, leider, dass man halt Leute mal irgendwie lange, lange Zeit gar keine Antwort gegeben hat. Und dann sind halt manche, teilweise Gastronomen, sind halt zu uns ans Büro vor die Tür gegangen. Das war nicht ein Büro, wo du sagst, du hast jetzt Empfangraum und sonst was, sondern das war halt unser Lab damals noch, das alte. Und die standen dann da irgendwo in Hamburg-Wandsbek, standen sie vor der Tür und sagen so, wir erreichen euch nicht, wir wollen unbedingt mit euch sprechen. Und dann hat aus einer unserer Mitarbeitenden dann halt erlebt und ist irgendwie dann zu uns gekommen und hat gesagt, ja, ist aber auch irgendwie ja schon merkwürdig, ne? Also, weil auch so typischer Hintergrund, vorher ein Industrieunternehmen, da macht man sowas nicht. Da kündigst du dich an, da hast du Termine und kommst dann halt geplant vorbei und stehen die auf einmal vor der Tür und wollen einen treffen und das ist ja irgendwie komisch. Und dann meinte ich auch in dem Moment zu ihnen so, nee, eigentlich nicht. Es zeigt eigentlich nur, wie krass stark deren Not ist, die sie gerade halt haben. Sie sehen, dass ihnen das helfen kann. Sie wollen das unbedingt haben und sie sind bereit, 2 Stunden Auto zu fahren und ihren halben Tag zu verschwenden, falls sie jetzt nicht erfolgreich sind, nur um irgendwie halt einmal gerade mit uns sprechen zu können, ob wir irgendwann in Zukunft mit ihnen zusammenarbeiten können halt. Und das ehrt einen auch krass, dass halt man in so kurzer Zeit halt so ein Feuer in dieser Welt halt angezündet hat und die Leute halt alle einen so supporten und darauf sich so stürzen auf das, was wir halt machen.
Ist es denn nicht so, wenn der Andrang so hoch ist und ihr verkaufen könnt nur am Ende, dass man doch nicht einfach nochmal 100 Millionen raised, 200 Mitarbeiter einstellt? Okay, da kommt schon. Okay, weil das ist ja schon sehr selten tatsächlich, dass dann Produkte einem, vor allen Dingen in so einem Hardware-Bereich, wo es dann auch um höhere Kosten geht. Ich meine, das ist jetzt keine kleine Maschine.
Ja.
Und wenn ich das bei unseren Kunden sehe, wenn die investieren in Maschinen für 100, 200, 300.000 Euro, das ist ja jetzt nicht mal, klar hast du irgendwie dann Unternehmen, die das regelmäßig tun müssen, aber es ist trotzdem nicht so, dass die Sachen gefühlt aus der Hand gerissen werden. Also jetzt, klar, während Corona war da Maschinenmangel teilweise wegen Produktionsstaus und so, aber im Normalfall ist das ja eigentlich nicht so. Ja. Also das heißt, das ist ja eigentlich ein mega Wachstumsmarkt, wenn man das so sieht.
Absolut. Und genau da geht's auch gerade hin. Also wir haben genau jetzt das Setting zu sagen, so die Grundproduktion und der Ramp-up so der ersten Serie, es funktioniert gut. So viel wir produzieren können, so viel können wir auch in den Markt bringen dahinter. Es ist auch tatsächlich für Robotic Investments, auch wenn man jetzt so die letzten 2 Jahre wirklich im ganzen VC-Markt schon eine dolle Flaute hatte zu den goldenen Jahren 19, 20, 21, merkt man aber trotzdem, dass Robotikmarkt halt doch sehr, sehr heiß ist und es fliegen echt große Tickets so auch in die ganzen Unternehmen, die humanoide Technologien machen, KI und sowas halt kombinieren. Und wir sind halt einfach auf einem anderen Level. Halt, wir sind halt die aus solchen Sachen halt Lösungen machen. Mhm. Wir machen halt nicht so die generische Technik so der Plattform, sondern wir nutzen halt solche Systeme und haben mit unserer Software eigentlich so die übergeordnete Steuerungssoftware halt gebaut. Tatsächlich sogar nicht nur für den Küchenbereich. Das, was wir halt dort geschaffen haben, kann auch in viele andere Industrien halt mal kommen. Aber momentan ist dieser Markt erstmal so gigantisch groß, dass wir uns auch erstmal darauf weiter fokussieren. Aber ja, also genau das ist gerade in der Mache.
Okay, sehr gut. Wir sind von der Zeit, kommen wir leider zum Ende. Ich weiß, dass du gerne Anschlusstermin hast, deswegen will ich auch nicht zu sehr das Ganze beanspruchen. Auch wenn ich jetzt noch bestimmt, ich glaube, ich habe ein Drittel gefragt von dem, was ich fragen wollte. Also das bietet Potenzial für den zweiten Teil.
Gerne noch weiter, ich bleibe gerne noch 5 Minuten hier.
Okay, das Ding ist halt, es ist so faszinierend, wenn man sieht, dass in Deutschland, in Hamburg sowas stattfindet. Ne? Das kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen. Normalerweise die ganzen großen Unternehmen, die in den letzten Jahren gebaut worden sind zum Großteil aus den USA in erster Linie. So China ist durch Covid geplagt, kommt aber, denke ich, auch wieder. Und Indien ist ja auch gerade der beim Entwickeln. Ich würde nochmal gerne so vielleicht den Schlussteil wissen, wie ist deine Einschätzung zum Standort Deutschland? Wir haben gerade, klar, so ich will jetzt nicht politisch werden, aber es gibt schon so viele Sachen, Lieferkettengesetz, von der EU kommen 1000 Richtlinien, ganz, ganz viele Sachen, die es jetzt nicht so einfach machen. Das erlebe ich ja auch im Umgang mit Kunden, wo wir dann so Themen haben, wo Kunden Sachen nachfragen, die seit 10 Jahren nicht gefragt worden sind, wo du denkst, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Aber es wird halt viel reguliert. Wie siehst du das so? Also wie siehst du die Zukunft? Überlegt ihr auch im Ausland zu produzieren? Du hast gesagt, ihr habt ja sowieso viel Zulieferer, aber siehst du Hamburg als zukunftsträchtigen Standort für euer Unternehmen, wo man auch vielleicht dann MDAX, ein DAX-Unternehmen bauen kann, nachhaltig?
Also generell, ich glaube, das macht jeder Gründer durch, der in Deutschland das gründet. Es wird einem wirklich nicht leicht gemacht. Das ist schon einer der schwierigsten Standorte, um halt ein Unternehmen auch aufzubauen. Und es gibt auch gerade in gewissen Phasen gibt es einfach unfassbar wenig Support. Also du findest gerade in ganz frühen Phasen so mal ein bisschen Unterstützung irgendwie vielleicht vom Land, von der Stadt und sowas. Das geht halt irgendwo noch. Aber es hört halt sehr, sehr schnell auf. Und wir schaffen es irgendwie sehr schlecht in Deutschland halt aus wirklich vielen guten Ideen, das halt dann richtig in ein großes Unternehmen halt irgendwie halt weiter zu transferieren. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Also es fehlt an extrem vielen Stellen einerseits natürlich an Kapital, wirklich Bereitschaft auch halt sowas aufzubauen. Wir erleben leider sehr viel, dass Unternehmen so gerade, die irgendwie über eine Series B, Series C eigentlich hinausgehen müssten, dass sie dann halt doch komplett abwandern in die USA oder in andere Bereiche, einfach weil wir halt das Kapital dafür es nicht schaffen, das halt bereitzustellen. Und das ist natürlich, wenn man langfristig sich den Standort anguckt, ein echt großes Problem, weil wir halt nicht mehr wirklich Giganten irgendwie selber erschaffen können, die irgendwo halt, ob es jetzt Technologie oder andere Bereiche ist, irgendwo international halt ein schweres Gewicht haben. Und das ist jetzt nicht etwas, was einen sehr positiv stimmt dahinter. Trotzdem haben wir eine wahnsinnig krasse Bündelung an Know-how im Lande, woraus wir immer noch sehr viel machen können. Also ob es jetzt aus den Forschungseinrichtungen ist oder ob es wirklich noch auch dann direkt so die jüngeren Gründer sind aus der Universität. Wir haben schon krasse Menschen im Land, die halt auch wirklich viel machen können. Wir schaffen es ja momentan, es nicht irgendwie den einfachen Wege so ein bisschen zu bereiten. Und wenn ich auch mal zurückdenke damals an meine Uni-Zeit, so die Motivation, vielleicht kann man ja auch als Ingenieur selber was machen, weil wenn man erstmal irgendwie einen Teil beherrscht, gibt es sicherlich um ein Feld, wo man was machen kann, wo es noch nichts gibt. Das gab es halt einfach so gar nicht. Das war halt auch die gesamte Ausbildung war immer nur dahin, so ja, dann kannst du irgendwann bei einem Airbus und dem halt irgendwie das machen und das ist dann so der Karriereweg dahinter. Ich habe das Gefühl, dass sich das schon ein bisschen gewandelt hat, einfach weil wir auch viele junge Menschen, die bei uns entweder Praktika machen, die als Studis zu uns kommen oder dann irgendwann auch anfangen, viel mehr auch so Entrepreneurship-Kurse neben dem Ingenieurstudium halt noch machen, dass das halt auch ein bisschen mehr gelebt wird, aber trotzdem sind wir natürlich unfassbar weit weg noch von dem Mindset und so dem was halt irgendwie in Bereichen wie irgendwo in Stanford, in Berkeley oder irgendwie sowas den Leuten auch beigebracht wird. Und aus meiner Sicht ist das gerade da früh halt anzufangen in der Bildung und in dem Bereich Leute halt irgendwie diese Möglichkeit zu zeigen und auch die Perspektiven zu zeigen, die man haben kann. Das ist das Hauptding, was wir machen müssen, wenn wir am deutschen Wirtschaftsstandort langfristig gesehen halt irgendwas Neues schaffen wollen und Neues bauen wollen. Weil so unsere jetzige Industrie, die wir haben, sehen wir, leidet schon extrem sehr, ist in einem krassen internationalen Wettbewerb. Teilweise wandern Firmen ab, weil halt einfach auch Bedingungen, ob es jetzt Energiekosten oder andere sind, manchmal einfach nicht wettbewerbsfähig mehr sind. Also wir müssen neu bauen. So. Und das ist etwas, was wir leider in Deutschland am allerschlechtesten können. Und das können Amerikaner und andere viel besser. Altes einreißen, Neues bauen. Das, was du als Gründer immer wieder machen musst. Ja. Also sagen, das hat bis dahin funktioniert und jetzt ist es mir egal und es tut mir nicht weh, dass ich da viel Zeit reingesteckt habe, sondern ich weiß, es geht besser, also schmeiße ich weg und mache es halt neu. So, unser Beispiel, Paradesystem ist unsere gesamte Behördenstruktur dahinter. Es wird, entweder es bleibt schlimmer, genauso schlimm, oder es wird schlimmer. Aber es wird nie so, dass wir sagen, wir reißen es ein und machen es neu. Genau. Wenn wir digitalisieren, digitalisieren wir manuelle Prozesse und schaffen nicht komplett neuen digitalen. Und das ist schon etwas, wo man auch ernsthaft sagen muss, wenn man da nicht radikal irgendwie verbessert, dann behält man halt so ein bisschen diese Handbremse halt auch an, die man halt einfach woanders nicht so halt hat. Und das ist auf jeden Fall ein Problem.
Siehst du denn, in der Robotik oder in der KI kommen ja eigentlich viele Ideen aus Deutschland. Ist dann,
klar.
Aber es ist natürlich alles, es wird alles drüben umgesetzt, über dem Deich. Ist das in der Robotik ähnlich oder siehst du da noch Chancen für auch deine Branche, für euer Produkt, dass man da sagen kann, ey, man kann hier so einen Vorreiter machen, ohne dass dann in China in einem halben Jahr irgendwie eine Copycat steht, die ein Drittel der Kosten...
Also wir sind ja, wenn man einfach mal so die letzten paar Jahrzehnte zurückguckt, sind wir eigentlich einer der Vorreiter in der Robotik bisher gewesen. Und da ist es tatsächlich mal anders als in so den ganzen Dotcom- oder Tech-Firmen halt nicht so, dass die alle nur in den USA entstehen können, sondern so die Giganten der Robotikindustrie kommen dann halt doch schon aus Deutschland. Und das ist ja alles damals mit Fahrzeugbau und sowas halt sehr, sehr gewachsen. Hat dann natürlich leider durch Käufe von einer Firma wie KUKA nach China und sowas halt auch wieder ein bisschen Abwandlung gehabt. Aber wir haben schon ein irres Know-how im Lande, um das halt auch machen zu können. Wir müssen es halt nur hinkriegen, irgendwie diesen Wachstumspunkt halt irgendwie mitgestalten zu können. Aber an sich glaube ich, dass wir hier von dem Talent, was wir haben in der Robotik, immer noch absolut weltführend sind. Die Frage ist nur, ob wir weltführende Unternehmen halt auch halt bauen können. Aber so, um das halt vom Standort aus zu machen, halte ich doch noch auch Deutschland für einen guten. Einfach, weil halt so viel Wissenschaft, so viel gute Leute und halt auch sehr viel weiter neu ausgebildet wird in dem Bereich, das machen zu können. So.
Mega. Vielen Dank. Du hast unfassbar viele Fragen beantwortet. Ich habe eigentlich nur noch eine letzte in erster Linie und dann den zweiten Teil machen wir dann, wenn ihr dann bei über 100 Millionen Umsatz seid, würde ich sagen.
Machen wir.
Ich würde noch gerne wissen, du hast jetzt selber ja diesen Weg in die Selbstständigkeit genommen, du hast aber einen akademischen Hintergrund, also schon so ein bisschen Schlängelweg und dann nicht mit 20 gegründet, sondern wann hast du gegründet?
Ich habe 33.
33, also schon ein bisschen gestanden im Leben. Was würdest du Leuten mitgeben, wenn sie das jetzt heute sehen, hören und drüber nachdenken, hey, ich bin doch auch gut in dem, was ich tue, ich habe Bock, was zu machen. Was würdest du dir mitgeben?
Also diese typischen, was man viel irgendwie von so Motivationsinfluencern holt, so finde das, was dir irgendwie Leidenschaft irgendwie macht und folge dem. Das ist immer so ein ganz einfacher Advice, aber der ist unfassbar schwierig, weil man sieht es in meinem Fall, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um halt wirklich das halt zu finden. Aber nur das hat mich wirklich dazu gebracht zu treiben, also halt wirklich diesen Antrieb zu haben, das zu machen. Denn wenn du gründest, so, das wird auf jeden Fall hässlich. Das wird auf jeden Fall echt anstrengend. Du wirst sehr viel auch in deinem sozialen Umfeld irgendwie nicht mehr so schaffen wie vorher. Mhm. Ich komme früher aus einem unfassbar großen Freundeskreis, habe den sehr, sehr, sehr minimieren müssen, einfach weil ich kaum Zeit hatte. Also nicht, indem ich aktiv Leute gesagt habe, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben, sondern einfach, weil man kaum Zeit hat, das halt zu pflegen. Und du musst halt wirklich bereit sein, auch zu investieren, da irgendwie Opfer zu bringen. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn du irgendwas hast, was sich halt aus welchem Grund auch immer halt wirklich richtig doll halt antreibt. Deswegen, so, es ist nicht so ein einfaches Ding, ja, überleg dir doch einfach mal kurz auf dem Papier, was macht dir denn so richtig Spaß und was treibt dich und dann mach das einfach, sondern ich glaube, kann das irgendwie ein halbes Jahr dauern und dann hast du es und das kann 10 Jahre dauern, wie in meinem Fall. Aber arbeite vor allem daran. Finde wirklich etwas, wo du weißt, irgendwie, das kann dich halt rausbringen, wenn du 3 Stunden geschlafen hast, wenn du gerade einen richtig beschissenen Tag vor dir hast und alles gerade nicht so rosig aussieht, trotzdem halt irgendwie durchzuboxen, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass die meisten Neugründungen irgendwann durch solche Phasen halt irgendwie durchgehen müssen. Und wenn man halt daran mal erfolgreich rauskommen möchte und du hast halt nur diesen finanziellen Treiber und nicht das, was dich dann halt wirklich dann auch durchpusht, dann wird das in vielen Modellen halt nicht so richtig funktionieren. Deswegen investier Zeit, das zu finden, wo du sagst, so, das ist etwas, wo du ein bisschen mehr hast als nur ein Geschäftsinteresse, sondern etwas, wo du irgendwas entweder besser machen willst oder wo du einfach dich alles um dich rum vergessen kannst und dich nur noch darauf fokussierst, weil du es einfach so toll und so faszinierend findest.
Mega, vielen Dank. Das war schöne Worte zum Schluss. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin mega gespannt, was da bei euch passiert. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Internorga seid ihr dann, ich glaube, dieses Jahr war ja schon, da war ich, glaube ich, sogar. Ich muss kurz überlegen, die war gerade, genau. Seid ihr dann nächstes Jahr oder kann man euch nochmal irgendwo sehen, wenn jemand sagt, er will sich das mal live angucken, wie das Ding kocht?
Also am besten, man kann sich es tatsächlich täglich live angucken, einfach bei den Kunden, wo halt öffentliche Gebäude sind. Jetzt gerade, wenn wirklich Interessenten bestehen, die mit uns arbeiten wollen, dann am besten zu uns nach Hamburg kommen. Da haben wir coole Showrooms. Können alles rundherum das System zeigen. Wenn man es einfach mal als Gast mal erleben möchte, kann man es zu unseren Kundenstandorten geben, zum Beispiel ans Uniklinikum in Tübingen. Das ist zum Beispiel ein öffentlicher Bereich, wo man hingehen kann. Und wir werden vor allem in Zukunft uns nicht so viel auf Messen konzentrieren, indem wir halt einfach klassisch Technik ausstellen und das machen, sondern wir konzentrieren uns viel mehr darauf, mit Partnern zusammen, mit Köchen, mit coolen Creatoren halt zusammen irgendwo Kollaborationen zu machen. Das haben wir auch dieses Jahr um die Internorga gemacht. Wir waren nicht auf der Messe mit Systemen, sondern haben einfach nur so ein bisschen, waren als Ansprechpartner da, aber haben dann Leute mit dem Shuttle zu uns gebracht, haben den Privattouren gemacht und haben dann um die Internorga herum ein großes Abendevent mit 450 Leuten geschmissen, ja, okay, krass, wo es einfach darum geht, Networking, eine coole Zeit zu haben, den Leuten zu zeigen, was ist Hospitality, für was stehen wir eigentlich. Und das ist eher so unser Ansatz, wie wir Leute halt zusammenbringen wollen. Also es wird nie das System und die nackte Maschine eigentlich nur im Vordergrund stehen, sondern stehen immer die Leute im Vordergrund, die damit was machen. Und deswegen werden wir bei vielen verschiedenen Dingen in Zukunft sein. Ob es jetzt irgendwie Festivals oder irgendwelche Konzerte irgendwie mit sind, wo wir dann halt mit irgendeinem coolen Kochen-Ding halt machen. Das ist eher so unsere Strategie, wie wir halt nach draußen gehen. Also der klassische Messeauftritt.
Okay, mega. Ja, alles klar. Dann nochmal vielen Dank, Henrik. Und dann wünsche ich viel Erfolg für die nächsten Monate und Jahre.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein konnte.
In dem Sinne, ciao.